Happy Shooting, Folge 849. Schattenreaktion. Die heutige Folge wird euch präsentiert von...
vom Klostergeister-Workshop.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Jetzt hast du geguckt, ne?
Aber Chris, wir sind doch erst nächste Woche im Kloster.
Ja, aber trotzdem, das ist also... Wenn hier was ordentlich beworben werden darf, dann ist es dieser Workshop.
Das sollte man immer tun. Aber das werden wir auch nächste Woche nochmal tun, glaube ich.
Mit Sicherheit, immer. Ja.
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, wir haben geplant, euch nächste Woche trotz Klostergeister auch eine Sendung Happy Shooting zu bringen. Oder gerade wegen Klostergeister.
Wir schauen mal, was wir einrichten können, genau.
Wir schauen mal, ob wir Themen haben. Wir sind, ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und das und ist wir der sind falsche Happy Knopf.
Was?
Geh aus.
Was? Geh aus. Geh aus. Ich bin der Geh aus Boris.
Ist dein Medi... Oh, ich muss mal ganz kurz an die Tür.
So ging's mir auch
gerade.
Das ist tatsächlich wichtig. Ja, das ist ein guter Start. Professionelle Podcasts würden jetzt abbrechen und nochmal von vorne starten, aber nicht so Happy Shooting. Ja, wir sind ja immer noch im Praktikantenstatus. Wir üben noch, wie das funktioniert. Da kann das schon mal an der Tür klingeln oder man drückt hier falsche Knöpfe. Es passieren merkwürdige Dinge. Macht aber nichts, solange wir Spaß dabei haben und jetzt uns überrascht zeigen können.
Das war eine
können.
Wichtige Lieferung, die eigentlich bis 14 Uhr hier hätte sein müssen. Entschuldigung. Du hast so lange hier die Stellung gehalten.
Selbstverständlich. Oder? Ich warte auch noch auf eine Lieferung. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch heute bei mir noch klingt.
Ja, und Moni ist unterwegs und deshalb. Egal, wo waren wir?
Am Anfang.
Das hier ist Happy Shooting. Wir sind dienstags, heute ist der 7. Mai 2024. Und wir sind wieder live begleitet von einer lustigen Schar an Menschen in unserem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Und wir kommen hier jede Woche ab Donnerstag früh wieder die Konserve und dienstags abends live. Das mit dem Live schaffen wir nächste Woche nicht, weil ich glaube nicht, dass das Netz im Kloster irgendwie besser geworden ist. Ansonsten Feedback an die Sendung immer auf happyshooting.de/hi. Und das soll es auch schon gewesen sein. Mit der Intro. Klostergeister nächste Woche. Tja, letzte News. Muss man eigentlich nicht nochmal alles durchkauen. Ne? Ankunft Sonntag. Die meisten kommen am Sonntag. Die Sonja hat für 18.30 Uhr das Boothaus reserviert. Also wer da sich noch nicht gemeldet hat im Slack dazu, könnte dann knapp werden. Aber das wird schon klappen.
Das ist übrigens nicht auf dem Wasser.
Nee, das heißt nur so. Einlass ins Haus und Gewölbe, Sonntag ab 17 Uhr. Ansonsten montags nach dem Frühstück. Der Boris ist da und schließt auf. Ich könnte sein, dass Moni und ich dann ein bisschen später kommen. Das Bootshaus ist direkt an der Donau, deshalb heißt das so. Die Bilderkatastrophe. Da müssen wir kurz drüber reden. Wer hat bei Zoo bestellt?
Soll ich das mal hier als Kapitel machen oder was?
Nee, ich wollte es nur ganz kurz hier.
Die Bilderkatastrophe. Doch, jetzt hast du eine Kapitelmarke hier.
Wer hat bei Zoo bestellt?
Ja, ich nicht.
Ich schon.
Dietmar sagt, hat auch bestellt.
Diverse andere auch.
Und Peter und Jochen.
Wir hatten ja schon mal davon abgeraten.
Und Uwe
hat sie bekommen, ja. Also bei mir ist das jetzt. Die schreiben auf der Webseite 7 bis 10 Tage Lieferzeit im Standardpaket. Es sind jetzt irgendwie 15 Tage, also Werktage.
Okay.
Und das steht auf der Webseite noch nicht mal in Produktion. Also die kommen vom Wochenende nicht mehr bei mir.
Okay. Ich hatte bei Zoo damals, als ich bestellt hatte, immer diesen Expresszuschlag genommen, weil ich immer ungeduldig war.
Ich dachte, das reicht noch, aber gut. Heißt, dass ich mir in der Zwischenzeit mal noch eine Drucksession beim DM irgendwo organisieren muss?
Ich habe ja, also ich habe unter anderem deshalb nicht bestellt, weil ich einfach gar nicht so weit war. Also ich hatte hier halt viele Dinge zu tun und auch privat einiges um die Ohren und ich war auch gar nicht mental in der Verfassung, überhaupt Bilder auszusuchen, anzugucken oder zu bearbeiten oder so. Und das habe ich jetzt aber, wir hatten ja einen Feiertag, habe ich jetzt angefangen am Wochenende und an den an diesem Feiertag und habe hier bei mir selber einfach Fotos gedruckt.
Du druckst?
Der Haken ist halt, also ich habe einen Drucker und ich werde ihn benutzen. Das macht sehr viel Spaß und ich habe auch ein paar schöne Papiere und zwei, drei davon habe ich jetzt in diesem Fall dann mal ausprobiert. Das ist das Schöne, wenn man selber druckt. Der Haken ist natürlich, es ist am Ende des Tages, auch wenn es ein dickes Papier ist, aber trotzdem ja nur ein Papier. Und das Schöne ist ja, wenn man das jetzt auf Forex-Platte oder auf Alu-Dibond oder sowas hat, dass man die im Kloster auch hinstellen kann, irgendwo gegenlehnen kann. Und das scheidet natürlich hier mit meinen Drucken aus. Deswegen muss ich mal gucken,
also wie ich damit umgehen werde. Die schon da waren, kennen das ja mit unserer Wochenausstellung dort, die nicht da waren. Wir werden unsere Bilder, die wir mitbringen im Kloster, quasi zur Freude aller anderen für die Woche so ein bisschen verteilen und am Schluss auch vielleicht für eine Klosterspende verkaufen.
Wer gerade Video guckt, da oben ins Bild, ragt auch eins der gedruckten.
Dafür noch mal ein kleiner Hinweis. Das wollten wir ja mal irgendwann formalisieren, haben es aber, glaube ich, nicht gemacht. Schreibt auf die Rückseite der Bilder euren Namen drauf oder eine Kontaktmöglichkeit.
Das muss ich zum Beispiel auch noch machen.
Es ist ganz wichtig, weil die Leute, also vor allem von den anderen Kursen, ne, die sehen das, die sehen Bilder, sagen, oh geil, das will ich haben. Und müssen dann rumfragen, ne? Wem gehört das Bild mit dem Elefanten? Wer war das?
Genau. Also zum einen ist es eine gute Idee, es hinten drauf zu schreiben. Ein Titel, ein Name, Ansprechperson. Was wir, glaube ich, aber auch letztes Mal oder was vorletztes Mal spontan hatten, ist so einen kleinen Katalog in die Küche gelegt. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal irgendwie Bilder drauf beschrieben. Oder hatten wir das vor? Ich meine, sowas hatten wir mal. Können wir mal gucken. Wir haben ja Zeit.
Da findet sich eine Projektgruppe. was wollte ich noch sagen? Räume haben wir, ne? Gewölbe, Werkraum. Wenn wir brauchen, auch das kleine Bischofszimmer, falls nötig. Also das übliche Setup. Zum Wetter sage ich jetzt mal nichts. Das ist noch zu früh. Boris. Mehr als 3 Tage Wettervorhersage geht gar nicht.
Ja, ich glaube, das auch alles nicht.
Das geht gar nicht. Nee. Ja, ansonsten Motto, boah, geiles Bild, ja. Thema Gestaltung.
Werden wir machen.
Wird so bleiben und da hätte ich auch mal was vorbereitet. Also das wird ganz cool. Ansonsten bringt mit, was ihr mitbringen wollt. Da muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Also füllt die Kofferräume, die Rucksäcke und die Rollkoffer und habt eine gute Fahrt, ob ihr jetzt Sonntag kommt oder Montag. Ich freue mich tierisch auf die Woche.
Oh, ich auch.
Das wird gut. Egal, was das Wetter macht.
Wir haben drin ein großes Gebäude. Wir haben viele Möglichkeiten.
Genau. Du darfst mal ganz kurz refreshen. Du darfst mal ganz kurz bei dir refreshen.
Du meinst die Lady refreshen?
Genau. Das für alle, die jetzt Das äußert sich dann so, dass ab und zu mal der Boris eine kleine Verspätung bekommt mir gegenüber.
Oder ja, wir wissen nicht, woran es liegt.
Genau, ist nicht ganz klar. Das heißt, es könnte durchaus in der Sendung noch ein, zweimal passieren. Kommen wir zu den News. Wir haben Neuigkeiten und wir werden sie benutzen. Canon, RF-Politik, da war so ein Gemunkel-Gerücht. Ist das jetzt bestätigt?
Wir hatten in Folge 847 vorgestellt, dass jetzt Sigma und Tamron als Dritthersteller Objektive für RF-Mount anbieten werden mit Autofokus, also dass Canon sich in der Hinsicht geöffnet hat. Aber Obacht, alles nur Objektive für APS-C-Format. Weil Canon benutzt ja denselben Mount jetzt für beide Kameras tatsächlich. Und da haben wir noch so spekuliert, ob sich da Canon vielleicht nur für APS-C geöffnet haben könnte. Und
also, du hast jetzt was gelesen, das scheint so zu sein. Naja, es ist nicht ganz offiziell, aber es ist quasi von allen die identische Beobachtung und die Community geht quasi davon aus, dass das Canon noch mit den Vollformat-Objektiven halt doch lieber selbst Geld verdienen möchte.
Verstehe.
Das, also das wird es auch wahrscheinlich sein. Ne? Das,
was ich mich ja frage, ist bei dem EF-Mount damals, da gab es ja für APS-C das EFS-Mount, um das deutlich zu unterscheiden. Weil
für die APS-C gab es einen eigenen Mount. Du konntest.
Der war so ein bisschen versetzt, so mit einem anderen Winkel und.
Richtig, der war aber, der konnte mit den EF-Objektiven auch umgehen, nur konnte da halt nur einen
nur Teil umgekehrt davon nicht
benutzen.
Genau, also die EFS ging auf das EF dann nicht drauf. Und jetzt frage ich mich ja, wie ist das bei RF gemanagt? Weiß das jemand? Hast du das mal gesehen? Weil ich habe jetzt noch nichts von RFS oder sowas gelesen, sondern ich lese halt nur, dass eben auch die APS-C-Kameras einen RF-Mount haben. Ist das dann kompatibel? Kann ich dann ein Objektiv, was für APS-C gemacht ist, an die Vollformatkamera dranstecken und habe dann halt einen Bildkreis, also eine heftige Vignette außenrum? Oder wie ist das gelöst?
Ich weiß es nicht.
Das würde mich
aber
interessieren.
Oder wird dann automatisch ein Crop gemacht?
Das glaube ich wiederum nicht. Das würde ich eher Nikon zutrauen, aber eher nicht Canon. Also interessiert mich mal, wenn das jemand von euch weiß, ich habe da jetzt noch nicht tiefer recherchiert, fände ich aber mal eine interessante Information.
Wer weiß es, lasst uns wissen. Also RFS habe ich noch nichts von gehört.
Im Zweifel kann man ja selber croppen, wenn die Objektive dran passen.
Naja, aber das macht Canon nicht, dass du hier den grottigen Rand von den Nein.
Oder macht dann ein Drittanbieter eines Objektivs einen größeren Bildkreis und das funktioniert dann trotzdem an Vollformat? Oh, Uwe sagt, ein EFS an einer R5, also ein EFS, das ist ja dann adaptiert, an der R5 führt zum automatischen Crop. Schau an.
Siehst du?
Okay.
Also,
aber die Frage bleibt erstmal, ist es wirklich der identische Mount? Also passt ein RF-Objektiv, was für APS-C gemacht ist, an die Vollformatkamera dran? Dann könnte es ja immer noch sein, dass es sich elektrisch als APS-C-Objektiv ausgibt und dann der Body anhand der Kontakte erkennt und dann einen Crop macht. Das kann natürlich dann sein.
Ja, also ich halte das, wenn sie so machen, auch generell mit RF-Objektiven, APS-C-Objektiven, halte ich das jetzt mal für eine moderne Herangehensweise. Das sollte eigentlich so sein.
Könnte man so machen.
Weil die Kamera weiß schon sehr genau jetzt, was da für ein Objektiv dran ist. Ne?
Wenn es mechanisch dran passt, ne? Wie gesagt.
Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Übrigens, wo gerade Uwe sich meldet, er hat ein Feedback über happyshooting.de/hi geschrieben. Das ist das Einzige hier am Anfang.
Dann lass uns damit starten. Ja.
Hallo Boris, hallo Chris. Vor 2 Wochen schrieb ich auf dienstags 18 Uhr, also auf unserem Channel hier, 2 Opas erzählen vom Internet. Ich mache mir seitdem Gedanken, ob ich euch damit ernsthaft beleidigt habe. Das war nicht meine Absicht. Es soll eine lustige Bemerkung à la Opa erzählt vom Krieg sein. Auch am Inhalt war das keine Kritik. Ich spreche selber mal über die alten Modemzeiten und wie sich die Übertragungsgeschwindigkeit seitdem verändert hat. Also bitte entschuldigt meinen dummen Kommentar. Ihr seid keine Opas. Ich freue mich auf die Woche im Kloster. Bis dann, euer Uwe. Also ich meine, ich war schon sehr, sehr tief getroffen und musste da auch gleich mal erstmal irgendwo hinfaxen deswegen. Und ich kann ja quasi fast noch 1200 Baud pfeifen. Insofern ist die Bemerkung schon durchaus angebracht.
Ich habe da überhaupt kein Problem damit.
Nee, ich auch nicht. Also nichts für ungut. Uwe ist übrigens unser jüngster Teilnehmer.
Ich bin mehrfacher Onkel, aber kein Opa.
Uwe ist der jüngste Teilnehmer des Workshops, nicht wahr?
Ist das so? Wahrscheinlich, wenn man uns zusammenrechnet.
Genau, wenn man uns zusammenrechnet. Nee, du wirst halt nächste Woche dafür dann so ein paar extra Aufgaben bekommen, Uwe. Aber
so leicht kann man uns nicht beleidigen.
Nee, da muss schon mehr kommen und vor allem mit böser Absicht.
Ganz genau. Wir kennen uns doch. Ist alles gut.
Fuji
X-T5. Michael hat erstmal noch einen Nachtrag gereicht und meint, auch wenn wir noch nichts davon gehört haben, so viel zum Thema Beleidigung. Canon spricht sehr wohl von RFS und hat hier ein Beispiel zu Canon RFS-Objektiven. Also tatsächlich haben sie jetzt an die Objektive zumindest rangeschrieben, RFS. Ich habe es halt bei den Kameras. Also entweder habe ich es tatsächlich so großzügig überlesen und irgendeine Autokorrektur in meinem Kopf hat das immer weggemacht. Ich hatte zumindest an den Kameras immer nur von RF-Mount gelesen, aber ja, offensichtlich.
Canon RFS-Objektive.
Ja.
Du, wir sollten aufhören mit diesem Podcast. Das ist ja, ja peinlich.
Ich bin, also jetzt, ich mache das total ungern. Ich mag Podcasts nicht, wo live gegoogelt wird, aber jetzt bin ich dann doch neugierig und ich suche mal nach der Canon. Die R7 ist das, glaube ich, ne?
Na gut, RFS. Wir sind korrigiert. Das zeugt aber natürlich auch davon, dass wir wahrscheinlich, dass wir Opas sind und dass uns das Thema neue Hardware nicht mehr so interessiert wie früher mal. Also zumindest mir geht's so.
Ja, gut, man hat irgendwann gefunden,
was man sucht. Ich bin da sehr entspannt. Ich habe eine gewisse Sättigung erreicht. Ja.
Wo steht denn das auf der Webseite?
Was suchst du?
Ich bin auf der Canon-Seite und da steht halt immer Objektive mit RFS, aber wo steht denn...
Was suchst du denn? Sag mir doch, was du suchst.
Wie Canon den Mount bezeichnet an den
ja, RF-S, guckst du
ja,
hier.
An den Objektiven, aber an der Kamera ist die Frage. Das kann natürlich sein, dass sie ihn weiterhin RF-Mount nennen, weil ja auch die Vollformat-Objektive dran passen. Das
okay,
kann
das müssen wir jetzt mal gucken.
Das kann natürlich sein. Und nur die Objektive sind dann RFS. Das kann bei EF auch so gewesen sein. Alter Schwede.
Es zeigt auf jeden Fall, du hast keine RFS-Objektive. Aber eine Kamera, wo welche ranpassen. Ich habe ja noch nicht mal RF. Also ich bin quasi fein raus. Ich habe EF und EFS. Und
okay, danke Jochen. Da ist eine schöne Übersicht. Also dann ist es an dem Body, ist es halt das R-System. Es gibt ein APS-C-R-System, es gibt ein Vollformat-R-System. Das wird halt immer der RF-Mount sein. Und dann hast du halt Objektive mit RFS oder mit RF. Und dann kannst du halt RF-Objektive auch an den APS-C-Body dran stöpfeln. Aber umgekehrt ist hier ein gelbes Symbol und das heißt halt, dass automatisch gecroppt wird. Also es ist derselbe Mount, aber das Objektiv gibt sich dann als Crop-Objektiv aus, verstehe. Okay, ja, spannend. Haben wir das doch auch geklärt. Mensch, danke. So liebe ich meine Schattenreaktion hier.
Redaktion, bitte.
Meine Schattenreaktion. Sehr gut.
Komm,
lass uns weitermachen.
Fuji. Genau, ganz schnell zu Fuji X-T50.
Ja, Fuji, sehr interessante Kameras. Also viele mögen sie ja, auch wegen der Bildlooks, die du einstellen kannst. Also so die Filmsimulation, ne? Und Geschichten. Ja, von daher war ich hier ganz erstaunt. Und zwar sind Details zur Fuji X-T50 durchgesickert, die jetzt der Nachfolger oder die Nachfolgerkamera für die X-T30 Mark II werden soll. Und da ist jetzt wohl einigermaßen sicher, dass die X-T50 auch den neuen 40-Megapixel-Sensor und den Bildstabilisator bekommen soll, also IBIS. Der X-Prozessor 5 bleibt, das ist der aktuelle. Sie wird einmal einen SD-Karten-Slot bekommen. Sie wird nicht wetterfest sein und wird den alten Akku benutzen, den NPW126S, wen das interessiert. Und es wird auch der alte Sucher der X-T30 drin sein, wird gemunkelt. Das ist noch nicht bestätigt. 2,3 Millionen Punkten, nicht besonders hochauflösend. Der Haken an dieser Story wäre jetzt allerdings der anvisierte Preis, denn es wird ein Verkaufspreis von um die 1500 Euro gemunkelt für den Body, nicht fürs Kit. Und das wäre relativ teuer. Wäre deutlich teurer als die Vorgängerin. Und das Blöde daran für Fuji könnte sein, dass du halt aktuell eine X-T5, also das große Schwestermodell, schon für um die 1700 Euro bekommst. Also für 200 Euro mehr kriegst du aktuell die größere, fettere Kamera, die halt auch 40 Megapixel in IBIS hat, die aber einen größeren Akku benutzt, die wetterfest ist, wo der Sucher höher aufgelöst ist. Ich glaube, du hast sogar zwei Slots. Es ist natürlich ein bisschen teurer und der Body wird ein bisschen größer und wahrscheinlich schwerer sein. Das habe ich jetzt nicht im Detail verglichen. Also die zweistelligen Ts sind ja eher sehr kompakt. Aber trotzdem klingt das so ein bisschen danach, dass die X-T5 der größte Konkurrent für die X-T50 sein könnte.
Und was natürlich den Leuten besonders aufstößt, ist, dass die X-T30 Mark II, also die Vorgängerkamera, noch mit 900 Euro vorgestellt wurde.
Ja, ja, die war deutlich
größer. Das ist also quasi eine gefühlte Preiserhöhung. Natürlich ist das eine neue Kamera.
Und also, ja, sie hat mehr Megapixel, sie hat einen Bildstabilisator. Das gab es vorher alles, glaube ich, nicht, wenn ich da richtig informiert bin.
Das wäre halt eine Preiserhöhung von über 60%.
Das ist ordentlich, ja.
Und das fühlt sich, glaube ich, schon nicht so toll an. Vor allem für die Leute, die damit gerechnet haben,
ja,
dass die 50 halt
wer jetzt im gewartet
Preissegment
hat.
Liegen wird. Aber das ist ein ganz anderes Preissegment.
Ja,
unter 1.000 und 1.500, da kommen ganz andere Kundinnen und Kunden plötzlich.
Das ja, richtig. Es ist eine ganz andere Liga an der Stelle und du hast plötzlich ganz andere Kameragehäuse, die da in diesen Gewässern wildern. Bei Fuji ja selbst. Also wenn sich das bewahrheitet und da nicht noch irgendeine Überraschung lauert, die den Preis deutlich rechtfertigt, dann wird das, glaube ich, ein schwerer Verkauf für Fuji an der Stelle, prophezeie ich hier mal.
Wissen wir, die ist noch nicht raus, ne?
Kommt wird alles noch vorgestellt, ja. Kann aber jetzt nicht mehr lange dauern.
Tja.
Bin mal gespannt. Habt ihr das auch schon gehört? Was haltet ihr davon? Schickt gerne mal Feedback. happyshooting.de/hi.
So, eine nicht ganz so tolle News, kam die Woche in die Inboxen, und zwar von Monochrom. Ne? Kennst du Monochrom? Versand aus Kassel mit einfach tollen Analoggeschichten. Da haben wir immer unsere Pergamentüten bestellt und das Subjektiv und alles mögliche andere.
Die haben wir damals auf der Messe mal kennengelernt und das Subjektiv ausprobiert und so.
Archivschachteln und alles mögliche, also so Zubehör halt und das in gut, in super. Mhm. Monochrom schließt jetzt.
Okay.
Also sie schreiben, dass sich das nach 33 Jahren Monochrom Kassel seine Pforten schließt, sagen aber auch gleich dazu, der Shop, also das, was man online unter monochrom.de findet, wird weiter bestehen. Und zwar wechselt das im Sommer nach Süddeutschland zum renommierten Anbieter Fotolux.
Ah, okay. Also Produkte gibt es dann weiter? Den Shop gibt es weiter?
So sieht es aus. Ist vielleicht für Fotolux, also keine Ahnung, wie sich das ergibt. Aber ob da jetzt die Geschäftsführung aufhört oder ob die einfach irgendwie mergen, weil doof und Ladengeschäft halt nicht mehr, weil zu teuer.
Ja, Jochen schreibt gerade, das Ladengeschäft hatten sie wohl schon vor ein paar Jahren geschlossen. Also ich vermute, es hat sich nicht mehr rentiert dann. Ne?
Ja. Und sagen auch, für die Kundinnen und Kunden ändert sich quasi fast nichts. Sie müssen sich einmal noch aus datenschutzrechtlichen Gründen im neuen Monochrom-Shop neu anmelden und registrieren.
Neuer Anbieter. Mhm.
Das war's. Also die Marke Monochrom quasi bleibt bestehen. Aber ich vermute, dass das halt dann unter neuer Regie passiert.
Ja gut, wird man dann beobachten müssen, ob die Produkte wirklich bleiben oder ob das dann sich auch rausschleicht.
Naja, aber also zumindest das bestehende Lager wird aufgelöst. Sie haben ja noch einen Lagerabverkauf angekündigt mit 450 Lagerartikeln, die gerade aktuell für 20-40% Rabatt verkauft werden. Also wer da Interesse hat, der schau mal bei monochrom.de rein und ja. Ich finde es immer so ein bisschen schade, weil also zum einen, oh geil, ne? Gibt's was günstig, aber zum anderen fühlt sich das immer so ein bisschen wie Leichenflatterei an, ne?
Schon ein bisschen, ja. Ne? Aber muss man sich auch nicht für schämen, weil auf der anderen Seite machen sie das ja auch, um noch Geld zu generieren und Lager dann räumen lassen, kostet auch wieder Geld. Also dann lieber verkaufen.
Oh ja. Oh ja. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Sachen werden eingestellt sind.
Ja. Adobe stellt ein, aber nicht sich, sondern nur eine App. Also keine Angst, Adobe gibt es natürlich weiterhin. Aber es gab eine App von Adobe, nämlich die Photoshop Camera App. Die gab es für iOS und für Android.
Ich wusste, dass es die gab, aber ich habe die nicht mal installiert.
Ich glaube, ich hatte die mal installiert. Ja, ist halt auch eine dieser Kamera-Apps gewesen, wo du halt Filter auswählen konntest. Ein paar, glaube ich, ein paar Bearbeitungsfunktionen, so ein paar KI-Features dabei. Also ich nehme an, das war auch so ein Produkt, um Dinge auszuprobieren. So ein experimentelles Ding, was ganz praktisch war, haben sicherlich einige benutzt. Solltet ihr das benutzen, dann seht euch mal nach einer Nachfolge um. Denn nach dem 4. Juni 2024 wird sie nicht mehr funktionieren. Also das Produkt wird eingestellt. Man kann sie, glaube ich, jetzt auch schon nicht mehr neu installieren. Aber selbst wenn man sie schon lokal installiert hat, wird sie ihre Funktionalitäten halt einstellen, weil ich vermute eben doch sehr vieles dieser Funktionalitäten über die Adobe-Server gelaufen sind, also extern passiert ist. Und das wird alles abgestellt. Und ich denke auch mal, dass irgendwelche Prüfungen dann eingestellt werden. Also bevor so eine App dann nur noch zu 10% funktioniert, da werden die irgendeine Prüfung in der App drin haben. Wenn der Server nicht mehr erreichbar ist, dann ist halt tot das Ding.
Bevor die irgendwann so Stück für Stück langsam wegbröckelt, macht ja, man lieber,
reißt man
das Cluster lieber so ab, ja.
Ist auch vernünftig. Adobe selbst empfiehlt als Nachfolge die App Photoshop Express, die ist kostenlos und man hat wohl angekündigt, im Laufe des Jahres viele der Linsen, große Anführungszeichen, also ich nehme an, der Effekte, der Aufnahmeeffekte, sie dorthin zu migrieren. Also sind sie dann eben in Photoshop Express enthalten. Es wird halt keine identische App sein, aber ich denke, dass man eben ähnliche oder eben ja vergleichbare Dinge dann damit tun kann. So schaut's aus. Also nur ja, für den Fall, dass ihr das benutzt, dann schaut doch euch schon mal nach Photoshop Express oder nach was ganz anderem um.
Kommen wir zu was Neuem, ne? Wo alte Sachen weggehen, müssen auch neue Sachen wieder kommen. Da wird Platz gemacht für Dinge. Und die Firma mit dem Obst hat jetzt neue iPads, ganz frisch.
Ja, heute, noch bevor wir aufgenommen haben, gab es das Live, in Anführungszeichen, Event, also eine Videoausstrahlung von Apple.
Eine Live-Videoausstrahlung.
Eine Mini-Keynote, eine vorproduzierte. Neue iPads sind
gekommen. Also ich möchte jetzt erstmal kurz in die Runde fragen, wer nutzt denn so intensiv so Tablets und iPad für seine Fotografie?
Ich übrigens tatsächlich nicht. Und seit du warst mal damals mit dem allerersten iPad hier bei mir. Da hatten wir hier einen Workshop und du kamst mit dem ersten iPad hier an. Und da war so ein kleines Spiel drauf, was man mit Touch-Bedienung spielen konnte. Fand ich sehr witzig. Und seitdem suche ich irgendetwas, was mich davon überzeugt, es wirklich zu holen. Weil das so sehr Star Trek ist. Und ich liebe dieses Gerät. Und aber immer, wenn ich dann darüber nachdenke, dann denke ich mir immer so, naja, das, was ich abends da drauf machen würde, kann ich auch auf dem iPhone machen. Und wenn es der iPhone zu kleines Display ist, dann kann ich es besser machen am MacBook Air.
Ich bin ja auch nicht mehr wirklich mit dem iPad irgendwie glücklich, weil es gibt halt so ein paar Ecken und Kanten, da geht es mir persönlich hauptsächlich um die Bedienung. Das ist halt, aber das ist eine andere Philosophie. Es gibt ja genügend Leute, die das wirklich klasse finden. Und
es hängt ja auch sehr davon ab, was man damit machen möchte.
Richtig. Klar. Und ich meine, was da jetzt an Hardware gekommen ist, ist schon wieder mal ganz schön beeindruckend.
Oh ja.
Das sind, also wenn man hier mal guckt, ne, die sind so einen guten halben Zentimeter nur noch dick, die Dinger. Mhm. Also und das bei der Größe, es gibt eine 11 und 13 Zoll Version.
Das iPad Pro ist dünner als der iPod Nano, wer den noch kennt. Dieses kleine, super flache Gerät war dicker als jetzt das iPad Pro. Wow.
Der halbe Zentimeter ist übrigens ohne den Kamerabuckel. Ne?
Natürlich.
Kommt nochmal oben drauf. Also das wird dann auch auf dem Tisch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen kippeln. Neues OLED-Display, Ultra Retina XDR.
Das ist ein doppeltes OLED-Display.
Oh, erzähl.
Weil ein OLED-Display allein wäre zwar sehr gut, aber nicht hell genug. Und deswegen sind das quasi zwei OLED-Displays übereinander, die ihre Helligkeit addieren. Und damit hast du extrem helles OLED-Display bis 1000 Nits. Also regulär und bis 1600 Nits für HDR-Peaks. Also das Ding boostet richtig.
Also
sie nennen das irgendwie Tandem-OLED oder irgendwie sowas.
Du kannst dann quasi im Winter, wenn du so ein bisschen Winterdepression kriegst, musst du dich einfach vor den iPad-Brutzler setzen und dann
kommt
kriegst du auch vielleicht noch eine winterliche Bräune dazu.
Da kommt pures Vitamin D dann aus dem Monitor.
Ja, M4-Chip, die haben den M3 geskippt.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, sie haben gesagt, dass sie das irgendwie wegen der Ansteuerung dieses doppelten OLEDs und Pipapo, ist wohl irgendwelche optimierte Grafikkartenansteuerung dafür mit drin.
Okay. Da sieht man aber auch, wie weit die schon intern voraus sind in der Entwicklung, wenn sie einfach mal eine Stufe überspringen können. Ansonsten, ich glaube, neue Kameras, 12 Megapixel Rückkamera, die 4K ProRes Video aufnimmt, also iPad. Ich finde es ja immer noch albern, Leute mit dem iPad filmen zu sehen, aber oder fotografieren zu sehen, aber naja. USB-C, Thunderbolt 3, USB 4, Wi-Fi 6E, also so die alles, was halt gerade irgendwie flott ist.
Die Kamera übrigens jetzt an der langen Seite, die war ja bisher an der kurzen Seite, also wenn du das iPad im Porträtmodus hältst. Genau, die Selfie-Kamera. Mhm. Und jetzt ist die Selfie-Kamera eben an der breiten Seite, sodass wenn du es dir eben wie ein Notebook auf den Tisch legst oder auch viele KollegInnen haben mir gesagt, dass sie das iPad eher im Querformat verwenden, dann ist sie jetzt eben an der, ich sag mal in Anführungszeichen, richtigen Stelle, ja, sodass du sie nicht mit der Hand verdeckst.
Ja, das ist auch, glaube ich, die einzige richtige Art und Weise, dieses Ding zu halten, ist quer.
Und übrigens trotzdem, obwohl oben jetzt an der langen Seite die Kamera ist, kannst du trotzdem den Pencil, also den Stift von Apple, oben magnetisch andocken und aufladen. Also das haben sie da gelöst. Das war ja immer eine Spekulation, dass das nicht ginge, wenn da die Kamera wäre. Aber Apple sagt, natürlich geht das.
Tja, dann was ist noch neu? Irgendwie neues Magic Keyboard, neuer Apple Pencil Pro. Weiß nicht, was der besser macht.
Der Apple Pencil Pro, der ist deutlich überarbeitet. Der alte geht trotzdem. Du kannst also den vorhandenen Pencil natürlich verwenden und du kannst den neuen Pro Pencil auch mit dem neuen iPad Air verwenden. Also da hast du bei dem günstigeren iPad auch die Möglichkeit, diesen Pencil Pro zu nehmen. Der Pencil Pro hat zum einen eine Taptic Engine drin und eine Squeeze-Erkennung, also wie die AirPods, die du drücken kannst, um irgendetwas auszulösen. So kannst du jetzt den Pencil vorne drücken. Also du drückst ihn halt nicht wirklich, aber erkennt, dass du Druck ausübst. Und dann gibt es ein Force-Feedback und dann kannst du ein neues Pop-up-Menü erscheint dann, so ein rundes Menü erscheint dann, wo du irgendwas auswählen kannst. Und das kann natürlich auch von der App eine beliebige Aktion sein, die da ausgeführt wird. Und wenn du zum Beispiel irgendwelche Dinge bewegst, wenn du Drag and Drop machst, dann kann die App dir eben auch ein haptisches Feedback in den Stift geben, wenn irgendwas einrastet. Das kennt man so vom Mac auch schon vom Touchpad. Und du kannst den Stift jetzt quasi in den Fingern drehen und dann wird das erkannt. Also es ist ein Gyroskop drinne. Und wenn du den Stift drehst, dann kannst du zum Beispiel damit auch den Winkel von der Stiftspitze variieren und solche Späße damit machen. Ganz interessant. Also für Künstler und Künstlerinnen ist das mit Sicherheit ein tolles Ding.
Tja, Preise gehen los. 11 Zoll ab 1199 Euro, das 13 Zoll ab 1549 Euro. Wie gesagt, ne, die Pro-Version, aber wie man das so bei Apple kennt.
Und dann ist noch nicht die Tastatur dabei.
Ja, und da ist dann noch nicht die Tastatur dabei. Da ist der Speicher noch der kleine und so weiter. Und Apple verkauft da mir dann den Speicher für deutlich mehr, als er im Einkauf kostet.
Ja.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal das 13er dick ausgestattet. Nur so.
Einfach mal zum Spaß.
Einfach mal zum Spaß, zum Gucken. Also 13 ja. Zoll, 2 Terabyte. Da gehen 2 Terabyte rein.
Ja.
Tatsächlich.
Auch bei Nanotext. Air haben sie vergrößert. Auch das günstigere Air kriegst du jetzt bis 1 Terabyte.
Nanotexturglas. Das ist eine Oberflächenbeschichtung, damit es nicht spiegelt. Wi-Fi. Ja,
weniger spiegelt. So eine diffusere Reflexion.
Wi-Fi und Cellular. Ich habe den Apple Pencil Pro dazu gebucht. Selbstverständlich. Das Magic Keyboard.
Natürlich.
Und da bin ich auf 3.288 Euro gekommen. Und zwar ohne Apple Care, weil das kann man da noch nicht dazu buchen. Das ist auch erst ab Mitte Mai dann verfügbar.
Das brauchst du auch nicht, weil wenn du das Geld hast für ein iPad, dann kannst du auch ein zweites leisten, wenn dir das erste runterfällt.
Aber
also man muss es dann schon wirklich, wirklich wollen, sage ich immer so. Also es mag immer, glaube ich, ganz sicher, es gibt diese eine Anwendung, die halt wirklich auf dem iPad super ist und die es nicht vergleichbar am Mac gibt oder wo es einfach besser und praktischer ist, und dann ist es das wert. Ansonsten wilderst du mit diesen Geräten sofort irgendwie in, also schon in einem, in, also MacBook Air sowieso nicht, aber MacBook Pro Liga bist du da ja schon unterwegs.
Ja, natürlich. Und dann muss, das sind ja auch die gleichen Chips drin.
Ja, ja.
Das,
ja, ja.
Also für mich, ich habe über die Jahre irgendwie 2 oder sogar 3 iPads gekauft, weil ich immer wieder gedacht habe, Mensch, das Ding muss doch irgendwie in meinen Alltag passen. Das ist doch ein gutes Medienkonsumgerät und kannst auch schon ein paar produktive Sachen machen. Kannst ja auch, ne?
Klar.
Ist ja auch klasse. Aber ich habe noch für mich persönlich keinen Use Case dafür gefunden. Wirklich keinen.
So geht's mir ja auch. Nur im Unterschied zu dir habe ich auch noch keins gekauft. Also
der Formfaktor Laptop. Und diese indirekte Bedienung, weil Laptop ist immer indirekt, ne? Du touchst nicht drauf rum, sondern du hast eine Maus, du hast ein Touchpad, du hast eine Tastatur und du bedienst quasi den Bildschirm, aber von nicht auf dem Bildschirm.
Nicht auf
dem
Bildschirm.
Die Philosophie des iPads ist halt, ich fasse an, was ich da bedienen möchte. Und das ist für mich immer eine ziemliche Einschränkung gewesen. Und wenn ich dann schon mal irgendwie was mit Tastatur machen wollte, dann brauche ich halt noch eine Tastatur dazu. Und das ist halt das Magic Keyboard und das sind dann gleich wieder ein paar 100 € und was weiß ich. Ja. Das war für mich immer so.
Wenn du halt ein bisschen mehr drauf schreiben willst, weil du deine E-Mails oder sowas damit machen willst, dann eigentlich willst du eine richtige Tastatur haben und zack, bist du schon im Preis beim MacBook Air. Ne?
Also ich will es nicht schlecht machen. Es gibt genügend Leute, für die ist das perfekte Gerät. Nur für mich ist es das nicht. Und dieses Mal hat ja so ab und zu mal gezuckt so ein bisschen, aber dieses Mal hat es sogar nicht gezuckt.
Ich finde das zum Beispiel auch sehr praktisch. Ich habe es jetzt zweimal bei den Klostergeistern ausprobiert. Vielleicht habe ich dieses Jahr wieder die Möglichkeit, wenn TeilnehmerInnen dabei ist mit einem iPad und Lightroom drauf, dass ich das nochmal mit einem aktuellen Gerät vielleicht nochmal ausprobieren kann. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, was du sagst, dass man eben nicht das Gerät bedient, sondern dass man mit dem Bild direkt arbeiten kann, also mit dem Finger oder mit dem Stift eben direkt am Bild agieren kann. Das heißt, du malst dann die Maske mit dem Stift oder dem Finger direkt dorthin, wo du das haben willst und nicht indirekt über ein Touchpad.
Ich verstehe den Use Case, er klickt bei mir nur nicht.
Du kannst mal eben Pinch to Zoom machen und kurz irgendwie ran, wieder raus. Das geht alles sehr, sehr schnell und sehr elegant. Und ich würde das auch eigentlich total gerne machen. Immer wenn ich im Urlaub das mal am iPhone tatsächlich ausprobiere, mit dem sehr kleinen Bildschirm vergleichsweise, dann denke ich immer, das wäre schon praktisch, so mit den Fingern auf dem großen Display. Aber dann kommt immer wieder dieser Augenblick, wo ich sage, ja, aber die Bilder habe ich ja schon auf das Notebook importiert. Die sind da ja schon drauf. Warum sollte ich jetzt eine Auswahl auch noch exportieren über die Cloud und runterladen und hochladen und synchronisieren und machen und tun, wenn ich es auch einfach direkt auf dem Notebook machen könnte?
Aber es ist ja indirekt und nicht direkt.
Ja.
Also von der Bedienung her.
Von der
Bedienung, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, dieses um die Ecke denken, was du ja quasi automatisch tust oder auf das du dich hoffentlich über viele Jahre mal ein bisschen programmiert hast, dass es einfach ist, ist halt für manche Leute super einfach und fühlt sich völlig natürlich an und für andere ist es halt sehr komplex und nicht zu leisten. Der Uwe hat übrigens einen ganz guten Einwurf hier gemacht. Da sagt hier, mein Samsung Galaxy Tab S8 Plus hat 768,55 gekostet und ist 6 mm dick.
Ja, also wesentlich dicker.
Und die AirBuds gab es auch noch dazu. Also es ist ja, also dieses, wie nennt sich das? Das Reality Distortion Field bei Apple ist stark und das merkt man da.
Ja, ist aber auch schwer zu vergleichen. Und du hast beim Galaxy Tab natürlich ähnliche Probleme wie mit dem iPad auch. Also welchen Nutzen hast du, welche Apps benutzt du dafür dann wirklich?
Immerhin, also das neue Display finde ich, glaube ich, ganz cool.
Und nicht vergessen die Preise, ne, die du genannt hast, das ist jetzt das iPad Pro. Das ist also,
richtig.
Es gibt natürlich auch noch ein iPad und es gibt ein iPad Air. Die sind da auf der günstigeren Seite. Ne? Und nach dem, was ich heute gesehen habe in der Vorstellung, ist das iPad Air im Augenblick eigentlich das, was für die meisten das iPad Pro ist. Denn das iPad Air gibt es jetzt auch in 11 und in 13 Zoll, genau wie das Pro. Hat halt nicht dieses neue Doppel-OLED-Display drin. Kann aber denselben Stift benutzen. Du kriegst sie auch bis 1 Terabyte aufgerüstet. Also im Grunde genommen so. Und sie sind günstiger. Wenigstens ein bisschen.
Also ich werde mir keins kaufen. So einfach ist das.
Ne? Ja. Naja, Kai sagt, du importierst die Bilder direkt ans iPad. Nee, das werde ich ja eben genau nicht tun, weil am Ende des Tages müssen sie ja trotzdem aufs NAS. Also muss ich sie dann ja doch noch irgendwie wieder umkopieren. Und das ist
das machst du dann über die iCloud.
Ja, das eben.
Das passiert schon ganz automatisch und ja, dann geht eben, auch nicht schief.
Und da brauchst du halt dann die Adobe Cloud dafür. Und wenn du das halt wirklich exzessiv machst, dann kommst du auch mit den 20 Gigabyte nicht mehr. Also es ist ja ein Rattenschwanz. Und nee. Irgendwie, aber ich möchte es schon gerne haben. Also einfach, weil es ist einfach cool, das Ding.
Es hat so einen Cool-Faktor. Vor allem, ich meine, ich habe mir jetzt diese Keynote nicht angeguckt. Du hast dir die angeguckt, also bist du wahrscheinlich noch ein bisschen verflashter als ich.
Nein, nicht wirklich. So, nein, nicht wirklich. Bin ich abgebrüht genug. Fand ich so ganz nett.
Ein paar Tage Zeit, nach Hannover in Apple Store zu kommen.
Du kannst sie heute vorbestellen.
Mitte Mai. Mitte
du kannst
Mai.
Sie heute vorbestellen und nächste Woche sind sie dann verfügbar. Du
kannst dann direkt ins Kloster legen.
Kann man lassen. Ins Kloster schicken lassen.
Ins Kloster. Also ich werde niemanden schief angucken, der das Ding hat. Ganz im Gegenteil. Ich werde dann auch mal bitte angrabbeln kommen, aber für mich persönlich, ja. Egal. Kommen wir zum Was für ein Thema. Kommen wir zu Gitterverkäufern.
Ja.
Also,
Sony.
Ja, Sony, ich wollte es anders anfangen. Ich weiß aber noch nicht genau wie.
Durch die Gitter, mit Zartgitter.
Also viele Hardwarehersteller, die eine Hardware herstellen, die auch mit Software daherkommt. Nicht viele, aber die einen oder anderen verkaufen dir Features, die dann freigeschaltet werden. Gegen Geld.
Mhm. Ach.
Das ist erstmal.
Daher der Name verkaufen.
Richtig. Das ist erstmal so ein Geschäftsmodell. Das muss man sich erstmal, ja. Da muss man sich so ein bisschen mit anfreunden. Aber, ne, also Software kostet ja Aufwand, das zu entwickeln. Und
natürlich.
Vielleicht ist das auch was nicht alle brauchen. Und dann verkauft man eben ein Feature gegen Kohle. Also das klassische Freemium-Modell funktioniert ja auch so, ne? Du hast irgendeine App, die kostet nichts und jetzt willst du da die Profi-Features freischalten und dann wirfst du halt Geld rein oder schließt ein Abo ab. So, Sony macht das jetzt
sagen,
auch.
Ich wollte gerade sagen, die Schlimmen machen ja monatlich dann Geld dafür, nicht nur einmal.
Wie auch immer, also das will ich jetzt gar nicht werten, da gibt es genügend Meinungen dazu. Ja, und Sony verkauft das Gitter. Also ist ein Update.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich, aber Gitter ist eine Anwendung für dieses Update. Also, es gibt ein Update, was man sich für 149 US-Dollar plus Steuern kaufen kann. Für die A1, die A7 S3, die A7 Mark IV und die A9 Mark III. Und dieses Update erlaubt es, dass bis zu 4 Overlays in die Kamera geladen werden können.
Ja,
also ein Overlay, eine PNG-Datei. PNG-Dateien können Transparenzen haben. Das heißt, man kann das nutzen, um zum Beispiel Gitternetzlinien. Vielleicht braucht man ja ein bestimmtes Gitter in einer bestimmten
Form. Oder Rahmen.
Oder irgendwelche Rahmen, weil man in irgendwelchen bestimmten Seitenverhältnissen fotografieren möchte. Oder ich habe eine Produktreihe, wo ich das gleiche Produkt in 300 Ausführungen fotografieren möchte. Ich erinnere da zum Beispiel an den Auftrag, den ich mal nicht angenommen habe, um 1200 oder 2000 Reifen zu fotografieren. Ja. Für einen großen Reifen, Großhändler, der das dann auf seine Website packt. Der will natürlich, dass die alle gleich aussehen, diese Bilder. Alle aus dem gleichen Winkel fotografiert sind und so weiter.
Gleiche Größe.
Und wenn du da jetzt quasi ein halbtransparentes Overlay in der Kamera hast mit so einem Reifen, dann kannst du das einfach matchen und dann ist das ziemlich problemlos zu machen, oder? Ich weiß nicht, du machst hier Schulfotografie und alle Kinder sollen bitteschön im goldenen Schnitt irgendwie mit dem Gesicht sitzen oder so. Was auch immer, da gibt es ja 1000 Anwendungen dafür. Ja, und diese Funktion ist halt jetzt verfügbar für die gerade genannten Kameras für 149 US-Dollar.
Genau. Und damit kriegst du halt die Möglichkeit, bis zu 4 PNG-Dateien auf die Kamera zu importieren. Und ich nehme an, dass es dann einen Menüpunkt gibt, der freigeschaltet ist, wo du aus diesen 4 Bildern wählen kannst. Und ich, das ist jetzt aber nur eine Vermutung aus Entwicklersicht. Ich vermute, dass du ein einfarbiges PNG machst, also eine Farbe und eben der Transparenzlayer. Das heißt, du hast eine schwarze Linie oder schwarze Linien, weil es steht geschrieben, dass du die Farbe frei wählen kannst dann in der Kamera. Also vermutlich, um dann eben, je nachdem, was du für Hintergründe hast, deine Linien auch noch deutlich zu sehen. Und das wird funktionieren, indem sie das Bild nachträglich einfärben. Und deswegen vermute ich, dass es dann tatsächlich nur einfarbig zu übertragen geht. Und ja, also das ist spezielles Feature.
Ist es das wirklich?
Ja, wie oft hast du das schon vermisst?
Ich glaube, wenn ich es hätte, hätte ich es öfter benutzt.
Okay. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wir hatten vor Jahren mal so eine Kamera, die so Presets angezeigt hat, so für Sonnenuntergang, wo die Sonne hingehört und das Männchen hingehört und
das Strandhorizont. Kodak-Kompakte war das, ja.
Und jetzt kannst du natürlich, was du sagst, du kannst dir selbst natürlich ein Muster zeichnen. Machst dir selbst ein Reifenmuster, eine Reifenumrandung, wo du den Reifen haben willst, machst den Overlay, kannst du natürlich machen. Also der Vorteil ist, du hast das im elektronischen Sucher, du hast es auf dem Display und du hast es auch auf einem angeschlossenen HDMI-Monitor, wenn du das möchtest. Also überall ist dann dieses Overlay einfach im Live-Bild zu sehen.
Also ich glaube ja, dass, dass die gesehen haben, dass irgendwie verschiedene Autohersteller bei ihren Elektroautos gegen ein paar tausend Schlappen irgendwie nochmal 5% oder 10% PS-Boost freischalten können, machen mittlerweile diverse Marken oder was
die nicht, BMW, die sich kaufen. BMW hat, glaube ich, das
dazu kaufen, Airplay BMW sich hat das,
bezahlen
das CarPlay, das CarPlay sich da irgendwie freischalten lassen gegen ein Abo und so weiter. Also ne, das Modell ist ja schon,
es ist verlockend für die Hersteller.
An vielen Stellen, und das ist sehr verlockend, und ich glaube halt fast, dass Sony da so jetzt mal so so die Schmerzgrenze austestet. Was machen die mit? Und ja, was, also ist ein Thema, was tatsächlich ja in anderen Bereichen schon fast üblich ist. Und
ich, ja, also ja, was bei mir ein schlechtes Gefühl auslöst, ist ja Folgendes. Die Funktionalität selbst ist eine, aus Entwicklersicht betrachtet, sehr simple. Nämlich ein Grafik-Overlay auf ein Bild drüber zu legen, was in der Kamera sowieso schon durch mehrere Prozessstufen durchläuft. Da wird jetzt einfach noch ein Overlay, also das Menü-Overlay zum Beispiel oder diese ganzen Settings, die als Overlay auf dem Live-Bild liegen, das wird ja auch schon drauf gestempelt, mehrfach pro Sekunde. Und da wird jetzt einfach noch ein PNG mehr dazu geklatscht. Das ist im Prinzip, also wahrscheinlich, weiß nicht, wie viele Zeilen Code das sind, aber
wahrscheinlich sind relativ trivial.
Das ist tatsächlich sehr, sehr trivial. Und das ist, also im Grunde genommen ist das ein Feature, das kannst du über ein Firmware-Update bringen und sagen, guck mal, jetzt kann deine Kamera das auch. Wenn du das schon verkaufen willst, weil du gucken willst, ob dein, was weiß ich, ob das Bezahlsystem funktioniert, ob dieses spezielle Update für Funktionalitäten zum Freischalten funktioniert, weil du irgendwie perspektivisch was Größeres vorhast damit und du willst es jetzt mal testen, dann würdest du das ja aber nicht mit 150 Euro testen für so eine simple Funktion, wo du 4 Bilder hochlädst. Weißt du was? Die nächsten 4 kosten dann wahrscheinlich nochmal 150 Euro. So ein Quatsch. Sondern dann würdest du sagen, komm hier für 15 Euro oder 15 Dollar oder sowas. Wir haben hier so einen Testballon. Wir wollen mal versuchen, wie das weitergeht. Kannst dir mal einen Spaß machen und kannst jetzt mal klicken.
Also
ich könnte also jetzt wiederum verstehen, wenn es jetzt spezielle Features sind, wo du jetzt sagst, okay, wenn du jetzt eine spezielle Videoproduktion hast und du brauchst ganz, was weiß ich, ganz bestimmte, also nicht nur normales Zebra, sondern ganz spezielle Einstellungen für Farbkalibrierung, für dies, für das, für jenes. Du willst irgendwie 5 Kameras exakt mit den Farbwerten aufeinander
abgleichen. Das Videoproduktionspaket.
Sowas, ja. Oder brauchst spezielle, was weiß ich, noch einen Kompressor für das Mikrofon mit eingebaut, ähnlich wie dein Mikro das auch macht und solche Geschichten. Dass du sagst, okay, komm, wirf 200 Dollar rein und dann hast du hier, was weiß ich, das Audio-Video-Feature freigeschaltet als Pro-Feature. Sowas könnte ich ja sogar verstehen, weil die meisten werden das niemals brauchen und die, die es wirklich nutzen, weil sie damit produzieren, für die ist das ein Klacks. Die freuen sich, wenn es geht. Aber für 4, also für eins von 4 wählbaren Overlays, 150 Euro, oder Dollar. Sorry, Leute, das kann nur ein Scherz sein, wirklich.
Der Jochen hat das mal weitergesponnen. Das finde ich einen ganz interessanten Gedankengang. Der schreibt hier, vielleicht gibt es dann in Zukunft nur noch ein Kameramodell von Sony und je nach Geldbeutel kann sie dann mehr oder weniger.
Du erinnerst kannst du vielleicht Megapixel freischalten.
Du erinnerst dich vielleicht an deine Jugend, da gab es bei manchen, ich glaube CD-Playern war es oder Videorekordern, gab es die Möglichkeit, sich die Fernbedienung vom nächstgrößeren Modell zu holen und mit der konnte man dann die Funktion des nächstgrößeren Modells auf dem nächstkleineren Modell irgendwie benutzen, weil die da waren und eigentlich nur durch die Fernbedienung mit fehlenden Knöpfen irgendwie geregelt waren. Das haben dann welche rausgekriegt und das hat dann die Runde gemacht. Weil, ich meine, also aus Herstellersicht, vielleicht ist es tatsächlich ökonomischer, immer nur das gleiche Gerät zu bauen und die komplett über Software zu differenzieren. Und dann hast du halt einen Sensor drin, da hast du überall einen Vollformat-Sensor drin, kriegst aber nur APS-C bei Default und kannst ja dann mehr Pixel noch dazu schalten oder
Das ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil ja, immer einen IBIS einzubauen, aber nur gegen Geld freizuschalten, das könnte auch rausgeschmissenes Geld auf Herstellerseite sein. Ne?
Ein Modell vielleicht nicht, aber vielleicht drei Modelle, ne? Klein, mittel, groß und die dann wieder durchdifferenzieren mit verschiedener Software und dann geht das Rennen wieder los mit Cracking und so weiter. Ne? Können wir die Firmware aus der großen extrahieren und die irgendwie in die kleinere reintun?
Ja. Wenn das erstmal drin ist in der Hardware, dann wird auch jemand
einen Softwareweg finden. Da sind die Hacker dann auch relativ schnell dabei. Ja, wir lassen das mal so stehen hier. Ja. Das ist einfach
noch ein Beispiel.
Ein Zeichen der Zeit.
Diese Geschichte mit der Zertifizierung der Echtheitsnachweise eines Fotos, wo wir darüber gesprochen hatten, CAI. Wenn du sowas verkaufst als kostenpflichtiges Upgrade, weil du sagst, die Kamera kann das prinzipiell, aber wir lassen uns das jetzt bezahlen, weil da hängt ja auch noch eine Serverstruktur hinter zur Verifizierung. Die muss ja auch irgendjemand betreiben und darüber finanzieren wir das Ganze. Und was verdienen ist ja auch nicht schandhaft. Das ist auch wieder ein sehr spezielles Feature. Die meisten werden das nicht brauchen. Aber wenn du jetzt im Pressebereich unterwegs bist, Reportagebereich und du willst das gerne haben oder musst das sogar machen, weil es eine Anforderung ist, ja, dann wirf jetzt $150 rein und hol dir dieses Feature und dann hast du Zertifikate oder sowas. Auch das könnte ich verstehen. Aber nochmal. PNG-Overlays? Really? 150? Habt ihr Lack gesoffen? Wirklich?
Ich glaube, da sind wir beide sehr der gleichen Meinung. Das ist natürlich.
Also das Feature selbst, okay. Aber dieses konkrete Beispiel, no. Hier noch ein Lifehack für alle, die jetzt sagen, ach, das ist aber praktisch, wenn man irgendwie so einen Rahmen oder Linien hat, dass man immer gleich ausrichten kann und Fotos machen kann, die immer gleiche Ausrichtung und sowas haben. Es gibt so transparente Folien, die kann man auf das Display kleben und dann kann man da mit einem Folienstift sich Linien drauf machen. Und das Witzige ist, diese Folien, die sind meterlang und viel, viel dicker als dieses Display. Also da kann man mehr als vier verschiedene von machen. Und immer wieder neue. Das ist faszinierend. Natürlich hat man es dann nicht im elektronischen
Display,
im elektronischen Sucher. Und wenn man es auf dem HDMI-Monitor machen will, dann muss man da nochmal neu zeichnen.
Und dann kannst du auch nicht mehr den bedienen mit den Fingern und
nein,
so.
Nein, das natürlich dann nicht. Also bedienen mit dem Finger wirst du durch die Folie noch durch können, da bin ich mir relativ sicher. Aber ja, gut.
Ja, aber der Rainer, der hat jetzt die Gegenposition. Er sagt, ich würde heute 200€ bezahlen, um meine Alpha 3 mit Focus Bracketing nachzurüsten.
Siehst du, das wäre zum Beispiel auch
aber,
so ein Feature.
Aber jetzt überleg dir mal, in dem Moment, wo du das einfach nur freischalten könntest, heißt das ja, dass die bereits entwickelt ist und da schon drin ist, diese Funktion. Oder müsstest du dir dann ein Update? Oh, das wird kompliziert von der Software.
Das ist die Frage, wie die Hersteller das dann machen, ja. Mhm. Also es könnte sein, dass die Routine gar nicht erst im Code drin ist, dass du die halt mit dem Upgrade runterlädst. Dann hast du aber eine spezielle Funktionalität in der Firmware. Und wenn dann Firmware-Upgrades kommen, dann muss immer aufgepasst werden, dass die Funktionalität nicht flöten geht. Leicht ist das auch nicht, sowas zu verwalten auf lange Sicht. Aber gut, die werden schon Wege finden.
Ist auch nicht schlecht. Uwe sagt, die Folie abfotografieren und als erstes Bild einer Doppelbelichtung nehmen. Dann hat man es im Sucher.
Wenn die Kamera Doppelbelichtung kann, das kannst du für 150€ freischalten.
Au!
Herzlichen Glückwunsch.
Was denkt ihr darüber? Das ist jetzt vielleicht mal die Engagement-Frage. Könnt ihr mal hier Kommentare oder auf den Social Media oder so weiter mal was dazu sagen? Wir sind ja,
ja sehr gerne.
Unter anderem auf Mastodon, Chris Marquardt, Ensonic und der Podcast selber unter Happy Shooting dort zu finden. Ja, lasst uns mal wissen. Wir diskutieren das gerne noch ein bisschen weiter.
Sehr gerne.
So, du hattest irgendwas mit Akkus und so.
Ja, pass
Erzähl
auf.
Doch mal.
Ich stell dir eine Frage und ich stell dir dann noch eine Frage.
Mhm.
Vergiss mal dieses leidige Thema Geld. Ignoriere das.
Aber okay.
Ignoriere das einfach mal. Es gibt einen großen Gönner und der besorgt das schon alles. Kein Problem. Geld spielt keine Rolle. Okay? So, jetzt stell dir vor, deine alte EOS 50D Mark I, die tadellos funktioniert, hat keine Akkus mehr. Alle Akkus im Arsch. Der letzte Akku kaputt gegangen, funktioniert nicht mehr. Jetzt hast du zwei Optionen. Entweder einen Satz neue Akkus kaufen, die Kamera weiterverwenden, Objektive mit EF sind vorhanden, oder ein Canon RF-Body kaufen. Also eine neue, moderne Kamera kaufen, weil RF-Objektive sind auch da, Adapter sind da. Da hast du dann auch wieder einen Satz Akkus mit, wenn du die kaufst. Also soweit, so gut. Und vor allen Dingen hättest du dann eine zweite RF-Body-Kamera, die du für Shootings eben auch als Backup nutzen kannst, damit du eben eine gleichartige Kamera als Backup dabei hast und nicht eine alte Spiegelreflex als Backup mitnehmen musst.
Okay.
Was würdest du tun? Geld spielt keine Rolle.
Also wenn Geld keine Rolle spielt, ja, das hängt jetzt natürlich tatsächlich, also da muss ich wieder ein It Depends machen. Ne? Das hängt natürlich sehr von den Funktionen und Möglichkeiten ab, die, ja, ne, ist so. Also wenn ich bin nicht auf spiegellos, weil ich meine Tilt-Shifts da nicht mitnehmen kann, ohne irgendwie sie dick zu adaptieren.
Weil du EF-Tilt-Shifts hast und RF-Tilt-Shift gibt es noch nicht.
Richtig.
Habe ich nicht.
Das ist für mich. Und selbst wenn die kommen mit RF-Mount, dann wäre das eine richtig teure Geschichte, weil so ein Tilt-Shift ist teuer und die Kamera, der Body selber auch nochmal, da müsste ich einen Kredit für aufnehmen.
Gibt dir einen EF-Adapter, da kannst du den Tilt-Shift weiterverwenden.
Nee, eben nicht. Ich will nicht den Adapter, nein, ohne Adapter, das muss ohne Adapter gehen. Hast du mal gesehen, wie dieses Tilt-Shift mit dem Adapter an dieser Kamera aussieht? Das sieht so aus wie das Bild, was jetzt gerade mit der Bigma rumgegangen ist. Hast du das gesehen? Da ist irgend so ein YouTube-Video, da ist einer
wie
mit...
Wie sieht das denn aus?
Nee, da ist so ein YouTuber mit Bigma. Bigma ist dieses dicke Sigma-Objektiv mit in Khaki-Farbe mit einem Henkel oben dran und also das ist so groß wie ein... Das fühlt sich an wie so ein Kleinwagen ungefähr. Und da hinten hängt dann so eine kleine Spiegellose dran, die du fast nicht siehst. Und damit hat der Street-Fotografie gemacht. Das ist unhandlich.
Dann
die Arbeitsweise, ich zeig dir mal nächste Woche beim Workshop die Arbeitsweise. Und das geht nicht mit dem Adapter. Das funktioniert nicht.
Nicht.
Kannst du einen Adapter mitbringen? Testen wir das mal.
Ich erweitere die Frage. Geld spielt keine Rolle und Tilt-Shift machst du nicht. Akkus für die alte 5D oder 9RF-Body?
Ach, dann würde ich mir einen 9RF-Body holen.
Die Zukunft wins, ne?
Also da bin ich dann genügend Spielkind, da ich sagen würde, das ist dann schon, also ja, ich würde an dem optischen Sucherpfad irgendwie herweinen, aber nicht lange. Aber nicht lange wahrscheinlich, weil die sind ja wirklich gut mittlerweile. Und die zusätzlichen Funktionen sind auch irgendwie cool. Aber ich habe ja noch meine Analogen. Ne? Also ich kann ja noch andere Dinge machen.
Und ich mache nun tatsächlich keinen Tilt-Shift, also schon gar nicht an der Vollformat. Also wenn ich mal irgendwas tilten will, dann habe ich halt hier meinen Adapter an der Micro Four Thirds. Das macht auch viel Spaß. Also insofern ist das egal. Aber das sind gerade genau diese Überlegungen, die ich eben hatte.
Kurz an dieser Stelle, Michael schreibt, ist doch egal, wie das aussieht, macht Bilder, sind gut.
Ja.
Es geht mir da gar nicht unbedingt ums Aussehen. Das war jetzt eher so ein bisschen ein Gag. Sondern es geht mir um die Ergonomie dabei. Es ist letztendlich eine ergonomische Frage. Mhm. Und die, also so wie ich mit einem 24er unterwegs bin und Street damit mache, muss das so in den Fingern liegen, dass der Adapter dazwischen einfach nicht funktioniert. Das funktioniert nicht.
Ich muss mal, ich hoffentlich denke ich dran, den Adapter einzupacken.
Bring ihn mit, dann kann ich dir zeigen, wie das schief geht.
Mhm, okay. Also, das ist halt bei mir jetzt das konkrete Problem. Wir haben noch eine 5D im Haus. Benutzt hauptsächlich Tanja tatsächlich. Und auch hauptsächlich mit dem 100 bis 400.
Die erste 5D.
Die erste 5D, ja, die Mark 1. Die hatte ich damals gekauft, kurz bevor die Mark 2 rauskam. Da hatte ich ein ganz gutes Angebot gekriegt. Und ja, die tut halt noch. Ja, die macht weiterhin sehr, sehr gute Bilder. Die hat irgendwie, weiß nicht, 12,8 Megapixel oder irgendwie sowas. Macht sehr gute Bilder, funktioniert. Die Objektive funktionieren sehr gut. Das längste Vollformat-Tele, 100 bis 400, auch das erste noch, haben wir hier. Das benutzen wir auch tatsächlich sehr gerne. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Kamera. Sie ist halt relativ groß. Es ist schon alles sehr schwer, klar. Aber gut, wenn wir dann mal losziehen, dann nimmt Tanja auch die ganz gerne mal mit. Und jetzt sind halt tatsächlich die Akkus durch. Also wir hatten jetzt die letzten Akkus noch geladen und Tanja und ich waren unterwegs, um die Weiden gegangen, wollten ein paar Fotos machen, während wir gewartet haben. Und da hat sie tatsächlich, also sie hat zu Hause wirklich auf die Kamera geguckt, Akku war voll, also Akkuanzeige voll, okay, prima, super, dann können wir ja los. Und du weißt das bei der Spiegelreflex, wenn der Akku voll ist, dann kannst du da eigentlich den ganzen Tag bis in den Abend rein Fotos machen. Also
da sollten dann mal locker 500 Bilder drin sein.
Aber locker, wenn nicht 1000. Also das ist wirklich überhaupt gar kein Thema eigentlich. Ja, und dann sind wir losgegangen und dann hat sie die Kamera rausgeholt, hat, glaube ich, 2, 3 Fotos oder sowas gemacht und plötzlich sagt sie, oh, Akku tot. Einfach so, also Akku ist halt im Arsch. Ne? Der hält die Spannung nicht. Aber gut, die sind auch alle schon sehr alt. Klar, kann mal passieren. So, und dann stand ich jetzt eben vor dieser Wahl, weil jetzt mein Problem ist halt, Geld ist jetzt nicht so völlig egal. Das ist schon auch ein relevanter Faktor. Und originale Akkus für die 5D kriegst du gar nicht mehr. Das heißt, es sind eh alles Drittanbieter-Akkus, die sind alle schweinegünstig. Da kannst du also gleich erstmal einen Satz von kaufen. Für 20, 30 Euro kriegst du da irgendwie 2 Akkus mit Ladegerät. Also das ist überhaupt nicht das Thema. Und die Kamera selbst funktioniert ja noch super. Ist also eine schnelle Lösung. Auf der anderen Seite habe ich halt nur diesen einen RF-Body. Ich habe ja nur die R6. Und die benutze ich jetzt ja nicht nur privat, sondern ich benutze die ja gewerblich. Also ich mache ja das.
Aber dann bist du in einer ganz anderen Kategorie. So. Dann kauf dir natürlich noch eine zweite.
Und da mache ich natürlich Shootings damit. Und als Backup-Kamera habe ich dann entweder die 5D mitgenommen. Wenn ich wusste, es kommt mir wirklich aufs Vollformat an, wegen des Bildlooks, dann hatte ich die 5D noch mit in der Tasche als Backup. Objektive habe ich ja einen ganzen Fuhrpark damit. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und meistens hatte ich aber als Backup tatsächlich die Micro Four Thirds dabei, die EM1 Mark III. Weil sie ist halt wirklich klein, sie ist kompakt und auch irgendwie 1, 2 Backups-Objektive, die kriegst du schnell nochmal irgendwie verstaut. Und wenn wirklich mal was schief geht, habe ich auch eine Kamera dabei, mit der ich das Shooting problemlos weitermachen kann. Aber ein zweiter F-Body wäre natürlich geiler, wenn man dann das Backup hätte. Ja,
und dann hast du jetzt eine Lösung oder?
Dann hätten beide Kameras hätten SD-Karten zum Beispiel, wenn ich darauf achte. Dann könntest du also auch mit denselben Karten. Die 5D hat ja noch Kompaktflashkarte. Wer hat denn heute noch Kompaktflashkarte? Also, das ist ja schon schwierig, da überhaupt irgendwie ein Lesegerät für zu kriegen.
Du meinst?
Sowas? Ja, sowas, genau. Diese hässlichen, dicken Monster.
Ich finde die schön. Die kann man wenigstens nicht aus Versehen inhalieren.
Das stimmt, ja. Dann hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich beim Body drauf achte, vielleicht auch dieselben Akkus, sodass man quasi, wenn man mehr Akkus kauft, die auch an beiden Kameras verwenden kann, wenn man zu zweit loszieht. Also man könnte ja Dinge teilen und man hätte die moderneren Objektive natürlich, wobei schwierig, wenn man zu zweit losgeht, dann hat man ja nur ein Tele. Gut, über den Adapter wiederum kriegst du das andere Tele dran. Mhm. Ja. Wenn ich dir also sage, Geld spielt eine Rolle und du hast die Möglichkeit, für 30 Euro 2 Akkus mit Ladegerät zu kaufen und die Kamera einfach weiter zu nutzen. Ja, das haben wir dann jetzt auch gemacht. Tut mir leid, es ist ein bisschen länglich, aber ich bin irgendwie in meinem Kopf noch nicht fertig mit der Entscheidung.
Du hast das in deiner völlig dir unnachahmlichen Art, hast du das einfach 8 Wochen rumgewälzt, hast Nächte wach gelegen, an die Decke gestarrt und das 12-mal durchgerechnet und die Kosten, Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Und
Mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung, dann kaufe ich keinen neuen Body, ist doch klar. Nein, das würde ich niemals machen. Nee, aber ich habe da schon länger drüber nachgedacht, natürlich, weil beides hat natürlich Möglichkeiten so. Und ich hätte schon gerne einen zweiten R-Body. Und es ist auch schon so, dass die R6 oder dann eben die Mark II schon eine sehr vernünftige Wahl ist, aber so eine R5 mich schon auch anmacht. Aber da warten wir jetzt ja alle auf die Mark II und da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. So ganz fertig bin ich damit noch nicht, muss ich gestehen. Marc, sei vorsichtig. Bitte.
Was?
Ach, Marc hat doch immer so nette Sachen und Angebote. Ach so. Und
der Dealer deines Vertrauens. Ja, wer auch übrigens ganz viel Sachen hin und her gewälzt hat, ist die Andrea Diener.
Die, ja, hatten wir auch schon mal hier.
Reisejournalistin.
Also als Interviewpartnerin. Also war schon, glaube ich, was aufgezeichnet mal.
War mal in der Sendung, weil sie unterwegs weil ihr die Leica geklaut wurde. Hm. Und sie musste dann mit einer Canon irgendwie und war dann nicht glücklich damit.
Leica
und,
in Afrika oder sowas war das, glaube ich.
Ich muss mal gucken, ob ich sie dafür für dieses Thema mal herankriege. Aber sie hatte ein Problem und zwar hat sie einfach sehr lange Aperture benutzt. Apple
von Aperture. Die RAW-Bearbeitung, ja.
Genau, RAW-Bearbeitung, Datenbank und so weiter, sehr gut ins System integriert, das Apple-typisch ist. Und der alte Laptop, auf dem das noch lief, der hat halt irgendwann dann doch mal die Flügel gestreckt und dann war das nicht mehr. So. Und dann hat sie auf Mastodon gefragt, in die Runde, was ihr denn so empfohlen werden könnte.
Als Nachfolger für Aperture.
Als Nachfolger. Und Aperture ist halt nun mal von der Zielgruppe nicht besonders nerdig, ne? Das ist so sehr, das war sehr, sehr, sehr umfangreich und auch sehr gut in dem, was es konnte.
Sehr innovativ in der Bedienung.
Sehr, sehr gut in der Bedienung. Mhm. Ist dann nur aus irgendwelchen Gründen halt dann irgendwann abgekündigt worden, war auch zu seinen Lebzeiten immer ein ziemlicher Ressourcenfresser und so weiter. Wobei das auf heutigen Rechnern wahrscheinlich auch kein Problem mehr wäre. Aber gut. Und dann hat sie eben mal so sich aus der Mastodon-Community, die eher so gefühlt so ein bisschen mehr nerdig ist, hat sie sich dann mal Tipps geben lassen und hat dann angefangen, das mal durchzuprobieren. Und hat dann jetzt folgenden Thread geschrieben. Sie ist, glaube ich, noch nicht ganz am Ende der Reihe angekommen, aber sie schreibt neu
von der Front. Ich kenne ja jemanden, der hat sich mal verschiedene Systeme ich da weiß, angeguckt. Es ist das, nicht einfach, wirklich.
Das gleichen wir jetzt mal ab mit dem, also wir keine lange Diskussion, weil das
natürlich,
ist jetzt kurze Post zu dem Thema, aber sie sagt, ne, Neues von der Front, Frau Diener sucht Ersatz für Aperture. Erstens Apple-Fotos. Ne, ist vielleicht ausreichend, weil du hast ja da schon auch eine ganz ordentliche
gibt's ja auch Plugins
Bearbeitungsmöglichkeiten und so weiter. Mhm. Schreibt sie, ist für die Bearbeitung sehr okay, angenehm, minimalistisch. Mich nervt aber, dass es so wenig Exportfunktionen gibt. Klein, mittel, groß. Sind wir am iPhone oder was? Ja, das ist tatsächlich, du bist da nicht flexibel beim
Exportieren. Da müsste man jetzt suchen, ob es da Erweiterungen von Drittanbietern gibt, um dann Pixelgrößen und sowas einzustellen. Ja, weiß ich nicht.
Dann hat sie sich eine Testversion geholt, auch wie gesagt nach Tipps, ne, von PhotoRAW. Schreibt sie, alles ein bisschen ungewohnt, gefühlter Filter und AI-Overkill, mächtiges Tool, werde meinen reichlich exzentrischen Workflow anpassen müssen. Teils absurde deutsche Übersetzungen nutze nun auf Englisch, sehr gute Auswahl bei Export. Ja. Mhm. Ne? PhotoRAW habe ich mal irgendwann vor längerer Zeit mal angetestet, aber seither auch nicht mehr. Und ja Filter durch, und AI-Overkill.
Ja, durchaus okay. So. Dass es AI-Overkill ist, das wundert mich, weil das ist eigentlich eher Liga von Name vergessen, der sich ständig den Namen geändert hat. Lumina, und wie heißen sie jetzt aktuell? Die haben ja in den letzten 5 Jahren irgendwie 3-mal den Namen geändert oder so. Schattenredaktion weiß wahrscheinlich, was ich
mittlerweile
meine.
Mittlerweile AI fast überall.
Ja, PhotoRAW hat aber, glaube ich,
auch noch
Fotoraw hatte, meine ich, ein Feature eingebaut für Lightroom-Wechsler und vielleicht sogar für Aperture-Wechsler, dass die Bilder analysiert haben und dann quasi ein Rezept für die RAWs gemacht haben, damit das eben in deren RAW-Engine ähnlich aussieht. Ich glaube, da hatten sie irgendwas gemacht. Genau, Lumina Neo meinte ich, Bernd. Vielen Dank.
Genau. Eine ihrer Anforderungen war, dass es auch eine Bibliothek haben soll. Also nicht nur einzelne Bearbeitung.
Ja, naja, klar.
Genau. Dann DxO PhotoLab 7 hat sie sich den Trial geholt und sagt, das gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut. In einigen Funktionen etwas fummelig. Looking at you, Perspektivkorrektur. Und warum die Vignette nun nur heller, aber nicht dunkler geregelt werden kann, weiß auch nur jemand, der diese supergalaktische Aperture-Funktion nie schätzen gelernt hat.
Ja, weil DxO natürlich korrigieren will und da nicht künstlerisch gestalten will. Außerdem war es bei mir relativ träge in vielen Aktionen. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie schnell Aperture bei ihr war, also womit sie dann vergleicht.
Tja, gut, dann hat sie noch Raw Power sich angeschaut. Sie sagt laut Aperture.
Ganz kurz nochmal, kannst du Raw Power nochmal wiederholen? Weil ich muss.
Sie sagt, dass sie selber aussagen, unleash Apples Raw Engine like no other app since Aperture. Also die gerieren sich selbst als Aperture-Nachfolger. Okay. Ist wohl auch anscheinend von Aperture-Programmierern gemacht für Leute, die Aperture vermissen. Da hat sie sich schon gleich sehr eingeladen gefühlt. Sagt auch, Bearbeitungsfunktion ist super top mit Sternchen. Man kann alles unkompliziert hinkonfigurieren, wie man es haben will. Also so Panels für verschiedene Funktionsbereiche. Wenn man keine Korrekturen für chromatische Aberrationen braucht, because Leica, dann haut man die aus dem Standardset, kommt aber trotzdem schnell an alles ran. Export auch okay. Soweit gut. Ja, da hätte sie quasi ein Nachfolgeprodukt gefunden.
Genau. Welche App war das?
Raw Power.
Okay.
Sagt aber leider, das Teil Nachteils baut nämlich auf der Ordnerstruktur von Apple Fotos auf und greift direkt auf die Library zu. Das ist hier, glaube ich, nicht so ganz geheuer. Also da wollte sie, glaube ich, eine separate Verwaltung für die anderen Fotos haben.
Ja.
Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig. Sagt aber, das kostet 44,99 ohne Abo-Shit und es ist hiermit so gut wie gekauft. Ne? Da war es also relativ nah dran. Dann wollte sie noch Darktable testen, weil ja das auch empfohlen wurde. Hat dann aber gleich Warnungen bekommen, weil die App nicht signiert ist und so weiter. Und dann sagt sie noch, also gut, from the people who brought you Raw Power and Aperture, Nitro oder Nitro.
Ja, das hatten wir hier auch vorgestellt.
Und das wollte sie dann mal antesten, sagt, es ist nett, hat aber die Gewohnheit, sie hat die Gewohnheit, im Finder ihre Bilder mit Farbmarkierungen zu versehen. Ne, so das, was ja. Das Betriebssystem gibt, also so diese Farbtags. Die hat auch Aperture immer brav erkannt, aber sonst eben kein Programm. Nur Nitro kann es wohl. Das ist halt Teil ihres Workflows, ne?
Und ich glaube, Nitro geht auch tatsächlich auf die File-Struktur im Finder und nicht auf die.
So sieht das aus. Und ansonsten vieles super ausgerechnet. Bearbeitungsfläche ist irgendwie klein und so layoutet das, als schämen sie sich dafür, einen so komplizierten Schiebedinger zumuten zu müssen. Also, das ist dann von der Usability wieder ein bisschen schwierig.
Aber noch in der Entwicklung, da könnte man Kontakt mit dem Entwickler aufnehmen, weil, wie gesagt, der hat ja Raw Power geschrieben und macht jetzt Nitro als Neuentwicklung. Raw Power wird wahrscheinlich weitergepflegt, aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich Richtung Nitro gehen.
Aber willst du das als Nutzerin, die eigentlich nur arbeiten möchte?
Natürlich.
Willst du nicht, ne?
Ist schon klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich Nitro entwickelt. Ist jetzt halt eine blöde Situation, weil es gerade neu ist und du natürlich jetzt nicht weißt, wie sieht das im halben Jahr aus, wie sieht das in einem Jahr aus, ne?
Ja. Und ist dann wieder zu Raw Power gegangen und sagt, das greift, also nachdem da irgendwas konfiguriert wurde, greift das jetzt auch klaglos auf Ordner zu, die auf dem Schreibtisch liegen und so weiter, okay. was sie da auch braucht. Und da würde sie dann erstmal dabei bleiben. Ich habe dann später noch irgendwo gelesen, dass das Raw Power wohl keinen Abdunklungspinsel kann. den sie auch braucht.
Okay.
Und deshalb hat ihr das so ein bisschen wieder Schwierigkeiten gemacht. Na gut,
so sind wir. Möglicherweise hat Nitro das.
Ich fand das ganz interessant, so mal so eine Beobachtung von verschiedenen Apps aus einer anderen Nutzersicht zu sehen. Ja. Weil, ne, du und ich, wir haben so unsere Fotonerd-Augen, wir können mit Lightroom im Schlaf umgehen und kennen das und kommen mit dem Prinzip klar und so weiter. Mhm. Aber das ist halt nun mal nicht für alle intuitiv, so ein datenbankbasiertes System mit Filtern für die Ansichten und so weiter. Da finde ich das schon
war's ganz bei interessant, Aperture das ja mal auch. So zu sehen. Also insofern wird sie damit wahrscheinlich bei Lightroom auch klarkommen.
Nee, Lightroom Aperture hatten ein komplett anderes Konzept. Also Aperture hatte Smart Folder, aber im Prinzip war das eine folderbasierte Ansicht. Und in Lightroom hast du eher so eine logische Ansicht über deine Dateien, die in einem großen Pool liegen.
Das hatte Aperture durchaus auch. Die waren halt nur ein bisschen cleverer und konnten halt zum Beispiel die konnten Bilder auf einen Stapel zusammenlegen, die auch in verschiedenen Ordnern lagen. Das kann
Lightroom
zum Beispiel nicht.
Das hatten die technisch unter der Haube natürlich, aber das haben sie auf Usability-Seite, auf User-Seite haben sie das nicht wirklich groß exposed, sondern du hattest immer so ein relativ klares Interface.
Wie gesagt, musst du bei Lightroom ja auch nicht. Du kannst ja die Bibliothek auch zuklappen und mit den Ordnern arbeiten. Das geht ja auch alles. Aber ja, du kannst dir halt deine Panels nicht anordnen, wenn du jetzt sagst, das eine interessiert dich gar nicht, ne? Das geht nicht. Du hast diese getrennten Räume. Bei Aperture konntest du halt, auch wenn du im Drucken oder im Bildermodul warst, mal eben schnell noch eine Anpassung an dem RAW-Bild machen. Also konntest editieren überall, wo du warst. Also die waren schon recht innovativ. Das ist wirklich sehr schade, dass das nicht weiterentwickelt wurde. Also ja, und wie gesagt, bei mir, ich habe ja auch viele Programme mir angeguckt. Ich habe natürlich meine Anforderungen, es muss auf meinem System schnell laufen. Ich will meine Bearbeitungen damit machen können. Und spätestens, wenn ich zum Thema Drucken komme, sind eigentlich sowieso alle raus. Also da müsste man sowieso nach einer zweiten Lösung suchen, um dann zu drucken. Und Andrea Diener hat da offensichtlich ganz anderen Blick auf die Dinge.
Richtig.
Aber du, auch bei ihr siehst du, ne? Sie möchte eine Vignette gerne machen. Sehr sympathisch übrigens, Andrea Diener, an dieser Stelle. Sehr sympathisch. Und da kann ich schon verstehen, dass es merkwürdig ist, wenn dann irgendwie eine Software einen Vignettenregler in die Richtung nicht hat. Wo ich glaube, mit DxO kriegst du auch eine Vignette gezeichnet, aber wahrscheinlich auf einem anderen Weg.
Es muss ja noch nicht mal die Funktion nicht geben, aber wenn die nicht findbar ist, ne? Discoverability ist ein Riesenthema in Software. Vor allem heute, wo du ganz viele Software hast, die dann halt gestenbasiert oder sonst bedient wird, da hast du echt Schwierigkeiten, so Spezialfunktionen zu finden, die halt vielleicht in einem Kontextmenü oder sonst wo versteckt sind und die für dich in dem Moment nicht wirklich sichtbar sind.
Deswegen wird sie auch mit Darktable vielleicht nicht so glücklich werden, weil das ist dann schon eher die nerdigere Schiene.
Höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. So. Kleiner Rant. Oder vielleicht auch nicht, mal schauen. Es geht um Adobe. Adobe sorgt wieder für Aufregung. Und das fand ich erstmal ganz interessant. Da, wir brauchen den Jingle nicht. Jetzt.
Okay.
Nein, brauchen wir nicht. Adobe hat ja eine sehr lange Beziehung zu uns. Also, und wir zu Adobe. Wenn ich für uns sage, meine ich Fotografinnen und Fotografen, Menschen mit Kameras. Ne? Adobe ist Photoshop, heißt nicht umsonst Photoshop, weil da natürlich erstmal auch Fotografie drin bearbeitet wurde. Das wurde dann durch Bridge erweitert als Organisationswerkzeug. Dann kam irgendwann Lightroom. Das ist immer noch für mich das Standardtool. Und da ist eine ganz enge Beziehung. Und du hast auch über die Jahre, also viele zumindest, haben über die Jahre dann doch eine ganze Menge Geld bei Adobe reingeworfen. Ne? Du erinnerst dich an die Photoshop-Preise und die Creative Suite-Preise mal. Da warst du dann schon
vierstellig.
Da warst du auf Raubkopien angewiesen oder auf vierstellige Beträge, wenn du es professionell genutzt hast.
Selbstverständlich.
So, würde ich das mal sagen. Ja, also da ist so ein bisschen das Gefühl auch, wir haben diese Firma auch mit groß gemacht.
Ja, das Gefühl ist da. Mhm.
So, jetzt ist irgendwo in einer Kommunikation von Adobe ein relativ ungeschickter Satz rausgekommen. Und zwar tanzen die natürlich mittlerweile auf sehr vielen Hochzeiten. Ja, und die Menschen, die produzieren, also die jetzt da mit der Kamera und dann mit der Bearbeitung irgendwas machen, ist ein Teil der Kunden, aber es sind natürlich auch andere Kunden, die, das sind dann die Marketingagenturen und die Privatleute, die mit der Creative Cloud irgendwie ihr Lightroom Standard irgendwie posten und so weiter. Also da gibt's ja mittlerweile wirklich ganz viele Kundenkreise und einen dieser Kundenkreise hat Adobe mit folgenden Worten angesprochen. Skip the Photoshoot. Also es geht natürlich um KI und da wird natürlich gesagt, hier guck mal, wir haben hier, das war glaube ich ein Tweet oder sowas, quasi Leute, ihr braucht jetzt niemanden mehr, der für euch fotografiert, sondern ihr macht euch einfach jetzt eure Bilder selber mit unserer KI und Generate Background. Das war einfach nur ein Feature, ne? Da ist ein Foto von einer Parfümflasche und dann machen sie halt einen Hintergrund dazu.
Photoshop hat ein paar ganz neue, spannende KI-Funktionen
bekommen. Es kommt immer mehr KI rein und das hat dann tatsächlich zu ein bisschen Aufruhr geführt, weil die Menschen mit den Kameras sich da schon so ein bisschen ins Gesicht geschlagen fühlen. Ne? So, das ist nicht ganz taktvoll oder tone-deaf, sagt man im Englischen. Ist das, weil, ja, letztendlich sind die Menschen mit den Kameras ja Kunden und die Kunden, wenn man die dann nicht mehr braucht oder wenn die dann nicht mehr gebraucht werden, dann brauchen die auch irgendwann keine Software mehr. Also könnte schon sein, dass da irgendwo auch eine Kundengruppe ein bisschen, ja, also wenn ich jetzt böse wäre, wenn ich es ganz böse interpretieren würde, also das ist jetzt wirklich die bitterböse Interpretation. Adobe hat natürlich auch so ein bisschen mit Lightroom Classic das Problem. Ne? Das ist ein Produkt, was zwar mittlerweile über ein Abo verkauft wird, aber es ist natürlich auch so ein Ding, was einen sehr engen Kundenkreis bedient. Und Adobe ist ja seit einiger Zeit doch gefühlt mehr so, ja, die haben den Massenmarkt entdeckt, weil da ist mehr Musik drin. Also finanziell, ne? Mhm. Und in dem Moment, wo du solche Sachen machst, zägst du dir natürlich eine Kundengruppe weg und damit langfristig die Notwendigkeit, diese Software weiterzuführen. Sache, das ist die bitterböse Interpretation. Mhm. Weil letztendlich sagen sie, du, Kunde, brauchst jetzt keine Menschen mit Kameras mehr bezahlen. Ja, was meinst du?
Sagen sie, ja, und ich habe das auch gelesen und ich habe dann halt nur gekichert. Und habe ja dann, hatte ich glaube ich auch geantwortet und habe gesagt, also ich hatte ja nun gerade ein Shooting, beziehungsweise an dem Tag sogar mehrere Shooting auf der einen Veranstaltung, kleine Mini-Shootings zwischendurch. Und keins davon hätte Adobe hier gemacht mit Skip the Photoshoot.
Naja, das ist aber jetzt der andere Fotografie. Du hast da dokumentarisches quasi machst du und das ist natürlich nicht generierbar. Also,
natürlich. Aber guck mal, auch dann habe ich das Beispiel. Also erstmal habe ich gedacht, ja, labert halt, ist halt Werbung, ja. Das kannst du eh alles nicht glauben. Und die Beispiele, die sie dann da in den Bildern da auch zeigen, ist da irgendwie diese eine Flasche da mit so netten Lichteffekten und dann wird dann per Kommando wird dann halt ein passender Hintergrund generiert und irgendwelche Obst und Schalen daneben und irgendwelche Blüten daneben gerechnet und so weiter. Und ich denke mir so, ja, schön, aber du brauchst ja erstmal dieses Foto von deinem Produkt. Also natürlich kannst du dir auch irgendeine Flasche mit irgendeiner Flüssigkeit da drin und irgendwelchen Lichtreflexen generieren lassen, aber wenn du dein Produkt verkaufen willst, dann brauchst du ja trotzdem ein Foto von deinem Produkt. Das kannst du jetzt natürlich auch selber mit dem iPhone machen, aber dann hast du trotzdem
Fotoshoot. Das knippst du mit dem iPhone und lässt dann dir das Licht neu rechnen und lässt dir das hübsch rechnen. Und
ja, viel Spaß. Also kannst du schon alles machen so, ne? Aber es ist wieder genau das Gleiche, was wir schon mal hier über Stock-Photography gesagt haben. Es hängt sehr davon ab, was und wofür. Wenn du irgendeinen Artikel auf deiner Webseite der jetzt halt heute mal für 2 Stunden klicken soll, damit die Werbung da zu sehen ist, wenn du den bebildern willst, da brauchst du jetzt sicherlich keine Fotografinnen mehr losschicken und sagen, mach mir mal irgendwie 100 neue Bilder für die nächsten 100 Artikel. Die kannst du dir alle per Beschreibung irgendwie generieren lassen. Da ist dann auch egal, ob der Finger richtig absteht oder ob die Augen perspektivisch an der richtigen Stelle sitzen. Das ist ja heutzutage alles auch immer besser geworden. Aber es ist auch wirklich egal, wenn irgendein Schatten nicht ganz richtig ist oder so. Völlig Wurst. Aber wenn du ein konkretes Produkt verkaufen willst, dann brauchst du schon mal mindestens irgendwie Fotos von diesem einen Produkt. Und ja, die kannst du natürlich in der Marketingabteilung selber machen mit einem Smartphone oder ja, mit oder einer einfachen Kamera. Ne? Oder sie kommen gerendert raus bei einigen Produkten. Das ist schon richtig. Und dann kannst du sie halt editieren. Es wäre vielleicht cleverer gewesen, das nicht zu nennen, skip the Photoshoot, sondern zu sagen, edit faster oder irgendwie sowas. Oder be more creative. Oder ja,
easier also editing. Wo die Reise hingeht, ist, glaube ich, uns allen klar. Insofern wundern tut es nicht. Ich glaube, es war einfach es war nicht geschickt kommuniziert, das Ding. Jochen sicherlich hat natürlich nicht. Ja auch nochmal einen guten Input. Wenn die das wollen, können sie aber auch doch einfach Lightroom Classic einstellen, dann sind sie die Kunden auch los.
Da haben wir auch alle ein bisschen Angst davor.
Angst haben wir ja alle auch so ein bisschen, dass dann irgendwann doch mal das wegfällt. Ja, und wir haben ja hier über Canva geredet.
Ja. Affinity und Canva.
Das kommt eben auch noch, weil ich habe jetzt heute tatsächlich konkret eine Anfrage von einer Bekannten gehabt, die hat da irgendwie Briefpapier designt und hat mich gefragt, ob ich da mal ganz kurz ein bisschen helfen kann bei der Gestaltung. Und hat mir das geshared auf Canva und dann habe ich mal kurz da dran rumgebastelt im Browser und dann war das fertig. Also okay. diese neue Welt, die da langsam aber sicher auf uns zurollt, die ist ja auch nicht immer eine schlechte. Das war heute wirklich sehr flott und einfach und hat gut funktioniert.
Aber sie hat das nicht selber gemacht, also sie hat natürlich angefangen mit etwas, aber sie hat dann doch jemanden gerufen, der vielleicht ein bisschen Ahnung von Gestaltung und sowas hat und
das
hat
ist um
Hilfe gefragt. Also auch
das ist natürlich
wird's weitergeben. Ne?
Das ist natürlich auch ein riesen Selling Point. Deshalb bin ich ja auch so glücklich, dass wir nächste Woche uns mal auf einem Workshop mit Gestaltung beschäftigen, weil das ist was euch die Kisten noch nicht abnehmen und auch ziemlich lange nicht abnehmen werden. Ne, die Fähigkeit zu gestalten, die kannst du so viel unterbringen an so vielen verschiedenen, in so vielen verschiedenen Disziplinen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Naja, also Adobe, ne, der Zug fährt.
Ich war da ganz entspannt, ich habe da nur geschmunzelt.
Ja, aber du bist halt auch, du bist halt auch Eventfotograf und Events, die kannst du dir nicht errechnen oder zumindest
schwierig, ja.
Interessiert das,
wenn die Leute
keinen.
Sich wieder erkennen wollen, ja.
Ja, die Bilder interessieren keinen. Wenn du sagst, hier mach mal, render mal Fotos vom Konzert so und so aus Position Bühnengraben und nein, die sind dann nichts wert für die Leute.
Wahrscheinlich.
Die sind nicht. Ja nicht echt. Nee, das ist.
Wie gesagt, für den schnellen Klickartikel ja, aber für alles andere.
Also
Adobe. Ich fotografiere Emotionen.
Emotionen.
Verstehst du?
Ja, das machen wir nächste Woche auch. Emotionen. Wenn da nicht am Ende alle weinen, dann haben wir einen Fehler gemacht.
Okay, ich bringe den Knüppel mit.
Ich bringe die Zwiebeln mit.
Sehr gut.
Ja,
du sagtest, du hast Termine.
Ich habe nicht Termine, aber unsere Datenbank hat Termine.
Der Terminkalender.
Ja, heute mal ohne Jürgen, aber ich kriege das, glaube ich, auch hin. Der Oliver hat uns für Münsingen in der Schweiz die Foto Münsingen 2024 hingeschrieben. Vom 9.5. bis zum 12.5. im Zentrum der Foto Münsingen 2024 steht das Thema Musik, Konzertfotografie, Tanzbilder, Instrumenten, Innenleben oder die Tableaus beim Wettbewerb für Fotoclubs präsentieren Musikfotografie in ihrer ganzen Vielfalt. Ne, siehste, Musik haben wir es gerade gehabt. Jürgen meldet sich übrigens, er war krank, habe ich nicht mitbekommen. Also,
gute Besserung.
Gute Besserung an dieser Stelle. Dan hat uns einen Termin in der Stadtgalerie Balliere Frauenfeld, Balliere Frauenfeld in der Schweiz reingeworfen. Der zweite Schweizer Termin. Und zwar die Fotoausstellung zum 50. Jubiläum des Fotoclub Frauenfeld vom 9.5. bis zum 2.6. Der Fotoclub Frauenfeld feiert sein 50 Jahre Jubiläum mit einer Ausstellung in der Stadtgalerie Balliere, ich weiß keine Ahnung, wie man es ausspricht. In Bildern wird die Stadt Frauenfeld aus der Perspektive der Mitglieder gezeigt. Außerdem zeigt eine Werkschau weitere Bilder der Mitglieder des Clubs. Und last but not least von Anonym eingereicht, Millie Bau, 5000 Kilometer bis Paris. An der TU Darmstadt ist das vom 5.5. bis zum 27.10. Die Ausstellung würdigt erstmals in diesem Umfang das Schaffen der Journalistin und Fotografin Millie Bau 1906 bis 2005. Ihre eindrucksvollen Fotografien, von denen etwa 800 in der Ausstellung zu sehen sind, bezeugen die mehr als 40 Reisen, die Bau ab 1948 später als Feuilleton-Publizistin der Hamburger Welt unternommen hat. Sie sind ein Zeichen für Weltoffenheit und Kulturverständigung und ein beeindruckendes Zeugnis einer emanzipierten, unerschrockenen und neugierigen Frau. Das waren die Termine, und solltet ihr uns Termine schenken wollen für die Datenbank, dann macht das bitte auf happyshooting.de/Kalender. Da gibt es nicht nur die Termine, die eingetragen wurden, sondern ihr habt da selber die Möglichkeit, uns Termine zu geben, die dann hier in der Sendung und in der Datenbank landen. Sehr schön, danke dafür. Ja, und dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Wir haben noch
eine neue Aufgabe hätten wir.
Eine neue Aufgabe, und dann haben wir auch noch ein Feedback.
Ja, sehr schön. Dann fangen wir mit der neuen Aufgabe an. Denn die aktuelle Aufgabe, die gerade läuft, das ist die Einstellung-Aufgabe, die läuft jetzt noch bis zum 9.5., was am Donnerstag ist. Und vom 9.5. bis zum 23.5. könnt ihr dann ein neues Foto machen zum Thema Gestalt. Das funktioniert dann wie folgt: Im Zeitraum vom 9. Mai bis zum 23. Mai 2024 zieht ihr los, macht ein neues Bild zum Thema Gestalt, ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Gestalt.
Tja, so ein Feedback haben wir noch, beziehungsweise einen Aufruf, und ja, den geben wir auch weiter. Uwe, nicht der Uwe, ein anderer Uwe hat uns geschrieben: Hallo allerseits, ich könnte heute mal ein bisschen Hilfe in Form von Reichweite gebrauchen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Sendung Biwak, Berge, Menschen, Abenteuer.
Ich habe mir überlegt, wo in Biwak Berge, Menschen, also bei B wie Berge war mir noch klar, bei Menschen Abenteuer, aber es ist wahrscheinlich keine Abkürzung für das, sondern eine Ergänzung.
Es ist eine Sendung über Reisen vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom MDR. Hm. Der muss mal wieder sparen, und deshalb deshalb unter anderem auch Biwak aus Kostengründen absägen. Was hat das Ganze mit Fotografie zu tun? Biwak liefert nicht nur immer wieder beeindruckende Bilder, sondern es gibt schon seit vielen Jahren gute Kontakte und zusammen durchgeführte Projekte mit uns Hobbyfotografen, und das nicht nur im Elbsandstein. Und die beeindruckenden Bilder zeigen eben nicht wie so oft den üblichen Mainstream, sondern auch die vorrangig die etwas abgelegenen wunderbaren Ecken, inklusive vorhandener Probleme und kritischer Stimmen. Zwei Fotografenkollegen aus dem Elbi haben das Besondere an Biwak sehr knackig zusammengefasst. Der Uwe Kögler schreibt: Keine andere Sendung im Fernsehen zeigt die Schönheit, die Einzigartigkeit und die Empfindlichkeit unserer wunderbaren Naturschätze, nicht nur der sächsischen Schweiz, so eindrucksvoll wie Biwak. Und Arndt Noack schreibt: Durch und durch authentisch, niveauvoll und, wenn es sein muss, auch kritisch. Keine seichte Unterhaltung, kein Anbietern bei den scheinbar Mächtigen in der öffentlich-rechtlichen Soße. Somit ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Dann schreibt Uwe weiter: Alle, die gern draußen sind und sich für die Natur und das Reisen interessieren, sind aufgerufen, etwas mitzuhelfen und eine Petition zu unterzeichnen. Die verlinken wir in den Shownotes. Mhm. Und ja, da ist der Fotokontext da, ne, weil schöne Bilder von diversen Ecken, die halt schön sind.
Ja, und vor allen Dingen offensichtlich ja auch mit durchaus auch kritischer Hintergrundinformation dazu. Also das klingt wie eine dieser seltenen Perlen im deutschen Fernsehen. Und das wundert mich nicht, dass sowas dann eingestellt wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Aufwand relativ hoch ist, ne, wenn du dann recherchieren musst, wenn du drehen musst und immer wieder was Neues finden musst. Und dann kommt
die Frage, mit welchem Aufwand gedreht wird. Ne?
Ja, aber das ist die Frage. Aber auch die
Recherche. Das Fernsehen meistens doch ein bisschen mehr Aufwand.
Ja, und wenn du halt entsprechende Informationen noch dazu liefern willst, die ein bisschen über das hinausgehen, was im Touristenführer stehen, dann. Also da ist, es ist ja schon Aufwand dann nötig, sowas immer vorzubereiten und zu, also auch Hintergründe korrekt zu recherchieren und zu vermitteln. Ich hoffe, dass sie das da tun. Also von daher könnte ich das verstehen, dass sowas eingestellt wird, weil wahrscheinlich die Einschaltquoten, weiß ich nicht, vielleicht dann nicht so hoch sind wie bei irgendwelchen Mainstream-Programmen oder so. Und ich finde das aber schade, diese Entwicklung, weil ich finde, dass also das Fernsehen sollte sich mal klar machen, dass sie halt einen Konkurrenten haben und der heißt nämlich Streaming und Internet. Und wenn alle jetzt immer nur das einstellen, was gerade irgendwie Geld kostet oder was gerade nicht geklickt wird, ihr habt auch noch Mediatheken, nutzt das. Ja, das sollte man da reinstellen und sollte eben auch mal akzeptieren, dass die Leute nicht 24 Stunden am Tag Fernsehen schauen, sondern dass jetzt zum Beispiel sowas wie Biwak, da höre ich heute zum ersten Mal von. Das könnte also durchaus sein, wenn ich dann irgendwie das nächste Mal Zeit habe, und das kann in 1-2 Monaten erst der Fall sein, dass ich dann vielleicht mal in die Mediathek gucke und nach Biwak suche, um eben zu schauen, was da für coole Sendungen sind. Und plötzlich verfängt sich das. Und ich finde das schade, wenn sowas eingestellt wird. Das machen Streaming-Anbieter allerdings auch. Da werden auch sehr erfolgreiche Programme dann nicht ausgestrahlt oder eingestellt, weil sie mit den Abschreibungen mehr Geld verdienen oder Geld sparen.
Ja, es ist
und das ist alles so, so schade. Also ich verstehe das gut, dass du das unterstützen möchtest und von daher.
Es ist halt, ja. Es ist halt eine, ja, eine Entwicklung, die wir länger schon sehen, bei diversen Medienanstalten, und das ist mehr so, dass das Risiko gemieden wird, ne? Dass man Sachen, die vermeintlich der Mehrheit gefallen, dann auch nimmt. Das ist leider so.
Ich spreche halt als Unwissender. Ich kenne die Sendung nicht. Also wenn ihr die Sendung kennt, könnt ihr das wahrscheinlich besser beurteilen. Und dann schaut mal. Es gibt jedenfalls eine Petition.
Genau. Und wir sind am Ende dieser Sendung. Solltet ihr Feedback für uns haben oder Fragen oder sonst was, happyshooting.de/hi, live dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Nächste Woche nicht live, aber trotzdem eine Sendung. Und falls ihr Termine habt, happyshooting.de/Kalender. Bis dann.
Nächste Woche dann vom Kloster.
Genau. Und bis zum Kloster dann. Jetzt wird gepackt hier. Macht's gut.
So sieht's aus.
Drei,
zwei, eins.
Happy Shooting.